Vers 17 von Kapitel 22. Und der Geist und die Braut sprechen, komm. Und wer es hört, der spreche, komm. Und wen da dürstet, der komme. Und wer da will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Wir sind ja in diesen abschließenden Ermahnungen der Offenbarung, wo letztendlich nochmals alles aufgelistet wird, wo die Bibel erklärt, dass im Endeffekt es gilt, das Wort Gottes zu bewahren, dass letztendlich das Böse und das Gute in der Endzeit ausreifen wird, das haben wir in Vers 11, und wo dann letztendlich wiederum darauf hingewiesen wird, dass der Herr Jesus kommen wird, dass er das Alpha und das Omega ist, das Ein und Alles, wo sich alles drum zu drehen hat, wo er zeigt, welche Sünde 100% von der Ewigkeit ausschließt. Und, letzte Mal haben wir das ja gesehen, eben auch diese Titel Jesu, wo letztendlich Gott bezeugt. Er überredet nicht, er beweist nicht, sondern er bezeugt. Und wer es glaubt, der soll es glauben. Wer es nicht glauben will, der soll es bleiben lassen. Das heißt Freiheit. Genau das Gleiche haben wir jetzt hier. Hier sagt die Bibel dann, der Geist und die Braut sprechen, komm. Und ich denke, hier haben wir einen wichtigen Punkt, wo man nochmals sieht, wo Gott nochmals zum Schluss der Offenbarung auffordert und die Gläubigen nochmals praktisch lockt und erklärt, was der Geist und die Braut, das heißt, was letztendlich der Heilige Geist und durch das Wirken des Heiligen Geistes die Gemeinde für eine Botschaft hat an diese Welt. Und ich möchte jetzt wirklich Schritt für Schritt uns ansehen. Was immer ganz wichtig ist, der Geist und die Braut sprechen. Und dann kommt immer wieder die Frage, das fragen mich auch die Leute von Zeit zu Zeit, wie redet heute Gott? Wie redet Gott? Redet er durch den Heiligen Geist? Nur durch die Schrift? Redet er durch Prophetie? Redet er durch Zungenrede? Redet er durch Zeichen, durch Wunder, durch Eindrücke? Wie redet Gott? Und das möchten wir uns zuerst ansehen. Wie Gott praktisch redet. Aber vorab noch etwas, in der Offenbarung 2 und 3, in diesem Tor der Buße, in diesem Sendschreiben, da haben wir ja gesehen, wie immer am Schluss in der Regel für so ein Sendschreiben praktisch eine Aufforderung steht. Dort heißt es, wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Und das ist jetzt immer ganz wichtig. Es geht als roter Faden durch. Das heißt, es ist keine Frage vor Gott, dass Gott durch den Heiligen Geist zu der Gemeinde redet. Das ist Tatsache. Sonst, Problem ist, Gott sagt, wer ein Ohr hat zu hören, der höre. Also die Bibel setzt wieder voraus, es ist ein dauerndes Reden Gottes zu der Gemeinde, auch durch den Heiligen Geist, da. Und er sagt, das Problem ist, dass ein Mensch ein Ohr hat zu hören. Aber Gott redet dauernd zu der Gemeinde. Das ist nicht das Problem, dass man betet, Herr, rede zu uns. Sondern das ist Tatsache, die Bibel sagt, Gott redet durch den Heiligen Geist. Das Problem ist, ob ein Mensch will, ob er hören kann. Wenn wir uns das angucken, Johannes 6, Vers 63, da hat der Herr Jesus, vor allem im Johannesevangelium, hat er viele dieser Hintergründe geoffenbart. Er sagt hier, der Geist ist es, der lebendig macht, das Fleisch nützt gar nichts. Das ist eine der größten Aussagen in der Heiligen Schrift über das Wirken Gottes. Das heißt, hier ist wieder etwas ganz Wichtiges. Das, was vom Heiligen Geist gewirkt ist, ist echt in der Gemeinde. Was vom Fleisch gewirkt ist, taugt nichts. Das kann noch so profihaft aussehen. Spielt überhaupt keine Rolle. Sondern die Bibel sagt ganz klar, alles, was vom Fleisch geboren ist, auch an geistlichen Dingen, ist letztendlich nichts wert. Sondern nur, was vom Geist kommt. Und jetzt erklärt er und sagt, die Worte, die ich zu euch rede, sind Geist und sind Leben. Da steht im Griechischen Rhema. Es gibt zwei Wörter, die sind artverwandt, die werden sogar manchmal ausgetauscht. Das Rhema hat mehr den Charakter des Zeugnisses. Die Bibel sagt, aus zweier oder dreier praktisch Zeugnis besteht praktisch jedes Rhema. Also Rhema ist ein Wort für Wort im Griechischen, meint aber gleichzeitig Sache, meint auch Rechtssache, meint Bezeugung, meint aber auch Verbindlichkeit. Es hat also eine relativ breite Basis, was das Wort alles bedeuten kann. Und hier sagt dann die Schrift, die Worte, die ich zu euch rede, sind Geist und sind Leben. Das heißt, der Moment, wenn Gott redet und der Mensch hört zu, dann passiert das, das ist gemeint. Wenn jetzt Gott nur sagen wollte, er hat durchs Wort Gottes letztendlich dem Menschen seine Rede gegeben, dann würde hier Logos stehen. Immer wenn das geschriebene Wort gemeint ist, steht in der Regel das Wort Logos. Aber sobald es darauf geht, dass man das geschriebene Wort Gottes hört, dass man das Wirken des Heiligen Geistes zur Kenntnis nimmt, dann steht Rema. Und da sagt er, das, was Gott zu uns redet, ist Geist und ist Leben. Das heißt, alles, was aus dem Wirken Gottes durch den Heiligen Geist praktisch zu mir kommt, was ich höre, was ich annehme, erzeugt praktische Reaktionen, nämlich Geist und Leben. Das heißt, das Wort Gottes in sich trägt es schon in sich. Sobald der Mensch zuhört, was Gott redet, ist automatisch diese Wirkung da, die brauchen wir nicht zu suchen, die ist da, sobald ich zuhöre. Er sagt nicht, das Wort wird Geist und Leben werden, sondern er sagt, es ist, das ist eine Tatsache, ist Fakt, einfach da. Johannes 16 ist eines der größten Kapitel über die Offenbarung Gottes durch den Heiligen Geist, aber ich möchte jetzt nur auf den einen Punkt eingehen. Er sagt, wenn aber jener kommt, der Geist der Wahrheit, wird er euch in die ganze Wahrheit leiten. Jetzt kommen wir langsam der Sache näher. Das heißt, Gott sagt, wenn der Heilige Geist kommt, und er sagt ja in Vers 7, dieser Heilige Geist wird kommen, wenn ich gegangen bin. Das heißt, hier steht praktisch die Ausgießung des Heiligen Geistes zu Pfingsten gemeint, nach dem Weggang Jesu, nach seiner Himmelfahrt. Jetzt sagt er, wenn er dann kommt, also wenn der Heilige Geist ausgegossen wird, wenn praktisch die Gemeinde entsteht, wenn die Wiedergeburt möglich ist, wenn wir in einem Geist zu einem Leib getauft werden, in der Sekunde, wo die Gemeinde entstanden ist, durch den Heiligen Geist, sagt die Bibel, dann letztendlich, wenn dieser Geist der Wahrheit kommt, hat er ein Merkmal, ein entscheidendes Merkmal bezüglich seiner Offenbarung. Und dieses Merkmal der Offenbarung ist, dass er uns in die ganze Wahrheit leitet. Das ist ein ganz entscheidender Punkt. Und was das ist, steht Johannes 17,17 im B-Teil. Dort heißt es, heilige sie in deiner Wahrheit, dein Wort ist die Wahrheit. Und da steht jetzt im Griechischen Logos. Das heißt, der Heilige Geist führt einen Menschen, und das Wirken des Heiligen Geistes führt einen Menschen in das geschriebene Wort hinein. Und wenn ein Mensch durch den Heiligen Geist in das geschriebene Wort hineingeführt wird und er hört zu, er öffnet sein Herz, er hört zu, ist bereit, das Wirken des Geistes anzunehmen. Wenn er über der Bibel sitzt oder das Wort Gottes gepredigt hört, dann sagt die Bibel, dann entsteht Geist und Leben. Dann kommt die Wirkung des Wortes. Dann wird's real. Aber die Bedingung ist praktisch nicht, dass Gott redet. Das ist Tatsache. Sondern, dass der Mensch zuhört. Das ist genau die gleiche Freiwilligkeit wie hier, wo es heißt, wer will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Wer hören will, mag hören, wer nicht hören will, hat die Freiheit nicht zu hören. Genauso habe ich die Freiheit, das Wasser des Lebens zu nehmen oder nicht zu nehmen. Ich habe Freiheit. Gott lässt mir als Mensch meine freie Willensentscheidung. Aber hier schon mal ganz entscheidend, die Bibel sagt ganz klar das Wort Gottes, ist in sich Geist und Leben. Der Heilige Geist selber führt in das geschriebene Wort hinein, in die Bibel. Und in dem Moment, wenn jemand zuhört, kommt diese Wirkung. Damit einschlag ist die Wirkung da. 2. Timotheus 3,16. Jetzt kommen wir zu einer sehr wichtigen Sache. Alle Schrift ist von Gott eingegeben. Da steht im Griechischen Theopneustos. Theos ist das Wort für Gott. Und Pneustos, da kommt unser Wort Pneus, reifer her, also praktisch aufgepumpt. Das heißt, eigentlich könnte man wörtlich übersetzen, alle Schrift ist von Gott gegeistet oder gehaucht oder inspiriert, eingegeben. Also Gott hat sie gehaucht, wie ein Wind. Gott hat sie inspiriert, Gott hat sie eingegeben durch den Heiligen Geist. Und das Wort Schrift, das wird in der Regel verwendet für die geschriebenen Teile. Das heißt, fürs Wort Gottes. Jetzt geht die Bibel hin und sagt, Gott hat die Bibel inspiriert. Er hat sie gehaucht, er hat sie eingehaucht. Er hat sie praktisch wörtlich gegeben. Das ist interessant. Die wenigsten Gläubige wissen, dass es Teile gibt, die Gott persönlich geschrieben hat, mit seiner Hand. Gott hat persönlich die 10 Gebote zum Beispiel geschrieben. Die hat er persönlich geschrieben. Andere hat er inspiriert. Aber das Werk der Bibel ist das Werk Gottes. Er hat sie inspiriert. Dieses Buch, das wir in deutscher Übersetzung vorliegen haben, das ist in der Grundsprache von Gott her inspiriert. Das ist keine Frage. Und jetzt sagt die Bibel, dieses inspirierte Wort wurde selber vom Heiligen Geist geschrieben. Und das hat natürlich eine Wirkung, dass das Wort, sobald der Heilige Geist mit diesem Wort in Berührung kommt, das heißt, der Mensch beugt sich übers Wort, öffnet sein Herz, öffnet sich im Wirken des Heiligen Geistes, und da kommt auch eine Reflexion zustande, eine Wirkung, eine Doppelwirkung. Das heißt, der Heilige Geist, der das schon geschrieben hat, und das Wort ist so aufgebaut, dass es Geist und Leben in sich ist, und sobald der Mensch zuhört, wird es lebendig. Das heißt, dann beginnt der Heilige Geist, es lebendig zu machen, und dann kommen die Wirkungen auf mein Herz. Und dann wird der Mensch zum Beispiel, so wie es in der Apostelgeschichte 2,37 steht, dann wird er durchbohrt durchs Wort Gottes. Mit einem Schlag dringt das Schwert des Geistes durch mein Herz und trennt Geist und Seele. Das heißt, es zeigt mir letztendlich auf dem Gewissen her, was Gott von mir will. Aber das Wort selber ist inspiriert. Tatsache. Dass der Heilige Geist durch dieses Wort redet, das haben wir vorher gesehen. Gott führt in die Wahrheit und die Wahrheit ist das Wort Gottes und das Wirken des Heiligen Geistes richtet sich auf dieses inspirierte und geschriebene Wort. Und Paulus geht noch weiter. Natürlich, wenn man jetzt 2. Timotheus 3 weiter liest, dann sieht man, dass nicht nur inspiriert ist, sondern er sagt, dieses inspirierte Wort ist praktisch die Basis, auf der die Gemeinde zum Beispiel Folgendes tut. Belehrung, Überführung, Zurechtweisung, Erziehung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes zubereitet sei, zu jedem guten Werk völlig ausgerüstet. Das heißt, die ganze Zurüstung geschieht genauso durch dieses Wort. Alles, was Gott an mir tun will, tut er durch dieses Wort. Jetzt geht der Paulus hin, jetzt kommen wir zu einer ganz heiklen Sache. Das steht nicht umsonst am Schluss der Offenbarung weiter hinter, beziehungsweise ist nicht viel weiter hinter ein Vers. Geht der Bibel hin und sagt, wehe dem, der hinzutut, wehe dem, der hinwegtut. Paulus sagt in 1. Korinther 4, Vers 6, das aber, meine Brüder, habe ich auf mich und Apollos bezogen um euretwillen, damit ihr an uns lernt, in eurem Denken nicht über das hinauszugehen, was geschrieben steht. Das heißt, die Bibel geht sogar so weit, dass sie sagt, ein Gläubiger sollte sich sogar hüten, in seinem Denken, in seinem, das bedeutet zu Deutsch, in seinem Wollen, Fühlen, in seiner Vorstellung, über das Geschriebene hinauszugehen. Und damit sagt die Bibel praktisch, sie ist die Grenze für die Gläubigen. Die Geschwister, darf ich mal Deutsch reden? Ich war jetzt wieder auf Konferenzen. Ich werde am Samstag, so Gott will, wieder auf einer sein. Wenn ich sehe, in was für einem Zustand sich die angeblich noch nicht abgefallene Christenheit, der Teil, der von sich sagt, dass er noch nicht abgefallen ist, dass er nicht verführt ist, wenn ich sehe, in was für einem bedauernswerten Zustand sich da die einzelne Gläubige teilweise befindet, bezüglich des Wort Gottes, dann kannst du bloß nur schreien, Herr, erbarme dich. Wir haben ein geistliches Analphabetentum bezüglich des Wortes Gottes, vor einem ungeheuren Ausmaß. Du findest kaum Gläubige, die mit der Bibel wirklich umgehen können. Und hier haben wir halt einen Punkt. Die Bibel ist die Grenze. Immer wieder kommen Leute zu mir, erzählen mir Erlebnisse, erzählen mir Dinge, erzählen mir Vorstellungen, erzählen mir ihre Wünsche. Und wenn ich dann zu ihnen sage, wo steht denn das, dann merkst du, dann kommt Verlegenheit. Immer wieder, wenn ich frage, wo steht es? Und sobald du dann hingehst und diese Gebilde, die aus dieser Vorstellungskraft, die kommen aus dem frommen Fleisch, die initiiert der Teufel, das ist klar. Der Teufel nutzt die religiöse Ader der Menschen aus und spielt sie gegen das Wort Gottes aus. Ich hab schon oft erzählt, mit einer der entscheidendsten, bösartigsten, magischsten Zaubereilehre, die es gibt, ist die Lehre von der Bedeckung mit Jesu Blut. Man tut, wie wenn das die frömmste Lehre wäre, Schmagie. Dass, indem man nämlich wie das Wort Gottes praktisch missachtet und das Blut Jesu wie ein Fetisch benutzt. Die Bibel hat nie sowas gelehrt. Die Bibel lehrt nicht, man soll sich mit Jesu Blut bedecken. Das steht nirgends. Das ist ein Fantasiegebilde einer religiös verführten Christenheit. Sondern die Bibel sagt, der Schutz gegen die Finsternismächte ist die Stellung in Christo. Johannes 14, Vers 30, in mir hat er nicht. Zieh die ganze Waffenrüstung an. Epheser 6, Vers 10. Das heißt, die Bibel sagt, um gegen die Finsternis sich zu wehren, brauche ich die Waffenrüstung. Da brauche ich die Stellung in Christo, um vom Zorn Gottes bewahrt zu werden. Da brauche ich das Blut Jesu. Da ist das Blut Jesu richtig. Aber niemals gegen Finsternismächte. Frommes Denken. Ich könnte viele solcher Lehren aufzeigen. Es gibt sie in Hülle und Fülle, im Reich Gottes. Die Vorstellung, zum Beispiel Apostelgeschichte 16, wo der Kerkermeister mit Paulus praktisch redet. Paulus sagt, glaube an deinen Jesus, so wirst du und dein Haus gerettet werden. Da hat die Gläubige draußen genommen, dass jeder, der glaubt, dass seine Kinder sich alle bekehren. Das steht nirgends in der Bibel. Das ist ein Wunschtraum. Das müssen wir mal ganz klar feststellen. Das ist ein Wunschtraum. Steht in der Bibel nicht. Das ist keine Verheißung. Solche Dinge gibt es en masse, wo einfach der Teufel versucht, von der Lehre der Bibel her, letztendlich die Leute auf ein falsches Gleis zu bringen. Immer wieder treffe ich Gläubige, die gehen einfach hin und missachtet die Teilung des Wortes Gottes. Paulus sagt, schneidet das Wort Gottes in Teile,
Teile sie ganz genau richtig. Und wir haben ganz klar umrissene Teile der Bibel. Und da braucht man kein Theologe zu sein. Das sieht man ohne Probleme. Wir sehen, dass es ein mosaisches Gesetz gibt. Das ist der größte Teil der Bibel. Schon bunt gewesen mit Israel. Da gehört der Sabbat dazu. Wenn die Leute kommen und sagen, halt den Sabbat, muss ich sagen, Entschuldigung, ich bin kein Jude. Warum soll ich den Sabbat halten? Das ist ein Bundeszeichen zwischen Gott und Israel. Und Paulus sagt, es gibt Menschen, die halten jeden Tag. Das heißt zu Deutsch, jeden Tag gleich. Das heißt, die unterscheiden die Tage nicht. Paulus sagt, jeder sei seiner Meinung gewiss, wir haben kein Gebot, den Sabbat zu halten. Das muss immer klar sein. Das kommt, wenn man die Bibel nicht richtig teilt. Wir haben also das mosaische Gesetz, ein großer Block. Davor haben wir die Schöpfungsordnung. Alles, was in der Schöpfungsordnung steht, ist gültig für diese ganze Schöpfung. Aber wenn ich überlege, ob das gilt. Da steht zum Beispiel Mann, Frau, darum ist Homosexualität Sünde. Da steht Mann, Frau, ist die Ordnung Gottes. Da steht Tag, Nacht. Da steht die ganze Ordnung. Da steht auch kein roher Blutgenuss. Steht auch dort. Ist kein Gesetz. Und dann kommt das mosaische Gesetz. Das heißt, ich muss in der Bibel gucken, ob die Bibel das lehrt. Ich gucke vorne in der Bibel, zum Beispiel bei der Schöpfungsordnung, und das ist unantastbar. Das geht bis 2. Mose 19. Ab 2. Mose 20 setzt das mosaische Gesetz ein. Eigentlich, wenn man es genau nimmt, vom Prolog her, beginnt schon bei 2. Mose 16. Und da kommt der ganze Block des mosaischen Gesetzes. Und das mosaische Gesetz geht exakt bis Apostelgeschichte 1 Ende. Das ganze Wirken Jesu war unter dem Gesetz, Galater 4. Also sandte Gott seinen Sohn unter das Gesetz getan, keine Frage. Und das Gesetz ist erst erfüllt, als der Jesus ins himmlische Heiligtum geht und mit seinem Blut im himmlische Heiligtum das Gesetz erfüllt. Und dann gießt Gott der Heilige Geist aus und dann kommt die Zeit der Gemeinde. Wir haben mit dem Gesetz nichts zu tun. Und immer wieder treffe ich Gläubige, die können die Finger nicht vom 3., 4., 5. Mose lassen. Das Stelle, wo sie gern haben, die zieht sie raus. Wenn ihr wüsstet, wie viel ich Frage beantworte, die nur in die Ecke gehen. Ja, es steht doch, nur ich sage, Entschuldigung, 5. Mose ist für uns nicht die Lehre, sondern die Lehre für die Gemeinde steht im Timotheusbrief. Die Lehre für die Gemeinde steht im Römerbrief. Die Lehre für die Gemeinde steht letztendlich im Galaterbrief, im Epheserbrief, im Philipperbrief, im Petrusbrief. Aber nicht im 5. Mose. Diese inspirierte Schrift, da brauchen wir, um zu verstehen. Das mosaische Gesetz erzeugt volle Erkenntnis der Sünde, dass wir in der Tiefe die Ratschlüsse Gottes verstehen. Aber die praktische Erweisung, wie ein Mensch sich benehmen soll, für die Gemeinde steht in der Lehre der Apostel, ist woanders. Wieso? Und das ist hier gemeint. Wir haben ein Wort, das Geist und Leben ist. Wenn man das richtig teilt und richtig anwendet, ist das Evangelium vollständig befreiend und keine neue Knechtschaft. Viele Menschen gehen hin, nehmen die Erweisungen des neuen Bundes, der ja das Gesetz des Geistes, des Lebens in Christus Jesus repräsentiert und nicht das mosaische Gesetz, und man hat ein neues Gesetz draus, das die Leute draufdrücken. Genau, das wird genau benutzt wie das mosaische Gesetz, die Wirkung ist die gleiche, die Menschen gehen kaputt. Sondern, Bibel sagt praktisch, dieses inspirierte Wort hat ganz klar Zielsetzungen für die Gemeinde, Lehre für die Gemeinde. Und jetzt sagt Paulus, über das darf er nicht hinausgehen. Darf man nicht rausgehen. Das heißt auch, ganz praktisch, lass mich einfach mal so ungeschützt sagen, ich darf nie eine Lehre auf Schattenbildern aufbauen. Ein Schattenbild ist, wie wenn ich ein Stückchen Kuchen esse, der Sahnehaube obendrauf. Ein Schattenbild ist was Wunderbares, wenn man es richtig benutzt, das ist ein Sahnehäubchen. Aber man kann nicht lehren mit Schattenbildern, das geht nicht. Großteil der Irrlehren sind aus den Schattenbildern entstanden. Origenes hat es eingeführt in die Gemeinde Jesu. Da kommt auch die Bedeckung von Jesu Blut her. Da haben wir 2. Mose 20 genommen, hat das Schattenbild erkannt, gewisses, dass das Blut gegen den Zorn Gottes schützt, gegen den Würgeengel, hat aber nicht erkannt, dass den Gott geschickt hat, nicht der Teufel, hat eine Lehre draus bastelt. Das heißt, ich muss lehren und ich muss biblisch denken, so wie die Bibel will. Das heißt hier, er sagt hier, die Grenze ist das Wort Gottes. Und wenn man sich an das hält, dann gehen wir nicht in die Irre. Aber hier, er sagt, hier ohne Frage, der Geist spricht zu der Gemeinde, durchs Wort Gottes, richtig geteilt, das ist entscheidend. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich gehe jedes Mal deprimiert von den Konferenzen heim, wenn ich sehe, was die Leute mich fragen, was die wollen. Ich muss jedes Mal sagen, ich bin jedes Mal froh, wenn meine Frau wieder allein im Auto sitzt. Wenn jemand, der weiß, was ich meine. Man könnte schreien, wenn ich höre, was da losgelassen wird. Eine Frau steht vor der Halle, vor der Siegerlandhalle, und sagt zu mir, ob ich vom Horst Schaffranek gern etwas hätte. Und ich sage, danke. Ich sage, kenne ich seit 30 Jahren. Also nicht persönlich vor Gesicht zu Gesicht, sondern wie ich dem Mann auf der Kassette das erste Mal begegnet. Da sagt die Frau zu mir, ah, Sie sind auch schon negativ beeinflusst, so geht's dann los. Da sagt sie zu mir, wenn Paulus da wäre, würden Sie doch auch zuhören. Ich sage, sollen Sie mal aufhören, soll Jeremia 17, Vers 5 lesen. Da steht nämlich, verflucht ist, wer sich auf Menschen verlässt. Und da sieht man, die Menschen sind außer Rand und Band. Heute ruft mich eine Schwester an. Sehr ernstzunehmende Schwester, sehr weit weg. Sagt zu mir, Sie sind mit jemandem zusammengekommen, der sagt in 1. Mose 17, Vers 1, dort steht, ich bin der allmächtige Gott. Dort steht, dass das ein gefallener Engel sei, dass da der Teufel redet. So ein Unsinn und so dämonisch verseuchtes, ich sag's nochmal, Gehirnerzeugnis, das kommt her, wenn man über das geschriebene Wort hinausgeht und sich nicht an die gesunde Lehre Jesu Christi, an die gesunde Lehre der Apostel, das Wort Gottes hält. Bist du, von daher ist es klar, wenn der Geist redet, dann führt er in die Wahrheit, dann führt er das Wort Gottes, nein, der Heilige Geist geht nicht über das Geschriebene hinaus, das muss uns klar sein. Wenn die Leute zu mir kommen und sagen, oh, wunderbar, da wirkt der Heilige Geist, die Menschen fliegen alle rückwärts um und sagen, Entschuldigung, lest doch die Bibel. In der Bibel steht glasklar, wenn jemand dem Heiligen Geist wirklich begegnet, wenn es eine Begegnung gibt, dann sinkt er höchstens auf sein Gesicht, wenn er rückwärts stürzt, 1. Mose 49, dann hat ihn die Schlange gebissen, der Teufel, oder 1. Samuel 4, dann ist unter dem Gericht Gottes, oder Jesaja 28, wiederum eine Mischung, wo wegen Finsternis das Gericht Gottes einsetzt. Das heißt, rückwärts stürzt das Gericht Gottes. Da kommen die Leute nur, weil was passiert. Ich muss den Leuten immer wieder sagen, Erlebnis ist kein Beweis. Wenn jetzt hier jemand tot umfällt und er wird auferweckt, ist das ein Beweis? Das ist doch kein Beweis. Ihr findet diese Wunder und diese Zeichen, die findet ihr in jeder Religion. Aber ihr findet zum Beispiel das geschriebene Wort und die Wirkung des Heiligen Geistes nur an dem Platz, wo Gott ihn gegeben hat, nämlich beim geschriebenen Wort. Dort habt ihr die Inspiration, dort habt ihr das Wirken des Heiligen Geistes. Und dort passieren dann auch konkrete Erlebnisse, dort erlebe ich das Heil, aber nur an dem Platz. Von daher bindet die Bibel uns jetzt am Schluss, wenn sie sagt, der Geist und die Braut sprechen, bindet sie uns nochmals das Wort Gottes. 2. Petrus 1, 19. Sie erklärt es jetzt. Und so halten wir nun fest an dem, was völlig, an dem völlig gewissen prophetischen Wort, und ihr tut gut daran, darauf zu achten, als auf ein Licht, das an einem dunklen Wort scheint, da steht Logos, das geschriebene Wort. Er sagt also praktisch hier, das Licht in der Finsternis der Endzeit, wir haben das ja jetzt gesehen in der Offenbarung, wo wir die Endzeit studiert haben, das Licht in dieser Zeit ist das geschriebene Wort. Jetzt erklärt es und sagt dann praktisch, dass keine Weissagung der Schrift eigene Deutung ist, sondern von Gott inspiriert. Und das ist das Mittel von Gott, wo er uns geben will, das Licht auf dem Weg, die Heilige Schrift, ist mein einziger Schutz. Und da erkenne ich ja, was passiert. Da erkenne ich, dass Jerusalem, drum kommt Jerusalem jeden Tag in der Zeitung, drum ist Israel in der Weltpresse, dass Jerusalem zum Laststein für alle Völker wird, dass es bewirkt wird, dass dort einmal ein Krieg ist, der dritte Weltkrieg, und dass dann der vierte Weltkrieg auch da unten stattfindet. Was die Bibel unzweideutig lehrt. Zwei Weltkriege vor der sichtbaren Wiederkunft Jesu auf der Ölberg. Dann kommen die Brüder und sagen, du hast vorher entrückt. Und ich sage, ist okay, zeig mir wo. Nach meinem Verständnis, wenn man die Schrift nicht bricht, werden wir zumindest in die Wehe und in das Anfangswirken des Antichristen hineingehen. Lest mal 1. Thessaloniker 2, wo die Bibel sagt, wann wir entrückt werden. Das sind so Dinge, wo man dann plötzlich sagen muss, da muss ich ja vorsichtig sein, da muss ich mich ja wappnen, diese Endzeit richtig anzugehen. Das ist ja das, was wir mit der Offenbarung jetzt getan haben, versucht haben, von Gott her eine Zurüstung zu kriegen für die Endzeit. Aber der entscheidende Punkt ist das Wort Gottes. Ich darf nicht darüber hinausgehen. Der Geist führt ins Wort, und zwar ins Geschriebene. Hebräer 4, Vers 12. Denn das Wort Gottes, da steht wieder Logos, ist lebendig, wenn es zum Rema wird. Das heißt, sobald jemand zuhört, wird das Wort Gottes zum Rema und schneidet mein Herz. Und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert, es dringt durch, bis es scheidet, sowohl Seele als auch Geist, sowohl Mark als auch Bein. Und es ist ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Und dann sagt die Bibel, jedes Geschöpf ist offenbar. Das heißt, Gott reißt mir die Maske weg, wenn ich vor der Bibel sitze. Er scheidet Geist und Seele. Ich erkenne, wenn ich ehrlich bin, was bei mir seelisch ist, und was geistlich ist. Und das, was seelisch ist, ist in der Regel einfach als Tor vor der Finsternis. Das, was geistlich ist, ist das Wirken des Heiligen Geistes. Und ich möchte eins nochmal betonen. Es wird der Intrig zwei Schienen geben. Die Welt macht, und die Welt wird immer teuflischer, immer okkulter, immer gottloser werden. Das ist die Gesetzlosigkeit. Das ist das, was Matthäus 24 sagt. Aber die fromme Welt wird immer mehr zu Hure Babylon werden. Die wird immer mystischer, immer okkulter, immer frommer werden. Die wird fromm sein ohne Ende. Das muss uns klar sein. Ich habe zwei Schienen. Einmal Gottlosigkeit, einmal überzogene Frömmigkeit. Beides zusammen gibt es Gemisch, wo der Antichrist und der falsche Prophet sich dann nur verbarren. Der einzige Schutzwort Gottes. Der Geist redet zu der Gemeinde. Ist hier ganz klar. Jetzt sagt er zu der Gemeinde. Jetzt redet er nicht zu der Welt. Jetzt redet er zu der Gemeinde. Und wenn man es so nimmt, der Geist und die Braut sprechen. Er redet zuerst zu der Gemeinde, und wenn dann die Gemeinde ihren Auftrag annimmt, wenn sie das Rede Gottes gehört hat, das Rede Gottes zu der Gemeinde ist Offenbarung 2 und 3, das ist das Rede Gottes zu der Gemeinde. Und wenn sie das gehört hat und hat letztendlich die richtige Botschaft und alles aufgenommen und hört dem Lamm zu, dann kommt 17, dann redet der Geist und die Braut. Das heißt, der Heilige Geist redet dann durch die Braut zu der Welt. Wiederum durchs Wort Gottes. Jetzt vorher habe ich schon die Frage gehabt, was ist die Braut des Lammes? Ich kenne die Lehre. Ich habe das früher selber mal geglaubt, dass Israel die Braut ist. Das muss ganz nüchtern sehen. Man darf letztendlich hier nicht mystisch denken, sondern möchte es einfach mal untersuchen. Also wenn der Geist und die Braut sprechen, und es wäre Israel, hat es für uns nichts mehr zu sagen. Weil dann macht es Israel. Es trifft uns. Der Geist und die Braut sprechen. Das heißt, das Wirken des Heiligen Geistes durchs Wort Gottes. Und jetzt ist die Frage, was ist mit der Braut? Offenbarung 21, Vers 2. Und ich, Johannes, sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabsteigen, zubereitet wie eine für ihren Mann geschmückte Braut. Jetzt sagt die Bibel eine ganz klare Aussage. Sie sagt, das neue Jerusalem, letztendlich ist die Braut. Und was sagt Paulus, wäre schon unsere Mutter, das Jerusalem im Himmel? Er sagt letztendlich, ihr seid Steine in dieser Stadt. Ihr seid diese lebendige Steine, mit dem Gott diese Stadt baut. Sagt der 1. Petrus 2, ab Vers 4. Wir sind die Steine am Tempel Gottes, wo er hier letztendlich seine Stadt baut. Offenbarung 19, Vers 7. Lass uns fröhlich sein und jubeln und ihm die Ehre geben, denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen und seine Frau hat sich bereit gemacht. Es wurde ihr gegeben, sich in feine Leinwand zu kleiden, rein und glänzend, denn die feine Leinwand ist die Gerechtigkeit der Heiligen. Das heißt, die Gemeinde sind die, die gerecht sind, die geheiligt sind, die rein sind durch Jesu Blut. Das ist die Braut, die gewaschen sind im Blut des Lammes. Hesekiel 16 brauchen wir nicht lesen. Dort wird Israel als abgefallene Ehefrau beschrieben. Ihr kennt es ja, wo Gott sagt, er hat letztendlich hier Israel und vor allem Jerusalem aus dem Dreck gezogen, hat sie abgewaschen und sie ist dann im Götzendienst den anderen Götzen nachgelaufen, hat geistlicher Ehebruch begangen. Und jetzt sagt Gott in Jeremia 3, Vers 8, ich aber sah, dass obwohl ich die abtrünnige Israel, in den Vers müsst ihr euch merken, wenn sie immer kommen und sagen, die Braut ist Israel, dort steht, obwohl ich die abtrünnige Israel wegen ihres Ehebruchs entlassen und ihr den Scheidebrief gegeben habe. Klare Aussage. Nach mosaischem Gesetz darf man die Frau, die man entlassen hat, nicht wieder heiraten. Wenn sie einem anderen zu eigen wurden, Israel ist den Götzen zu eigen geworden. Muss man einfach sehen. Da hält sich Gott sein eigenes Gesetz. Er hat Israel praktisch aus der Stellung der Braut herausgeworfen. Tatsache. 2. Korinther 11, Vers 2. Es gibt Brüder, die mich jetzt nicht mehr lieben wegen dem, was ich sage, aber es scheint die Wahrheit. 2. Korinther 11, Vers 2. Denn ich eifere um euch mit göttlichem Eifer, sagt Paulus. Jetzt guckt mal, was er jetzt sagt. Denn ich habe euch einem Manne verlobt. Wer ist die Verlobte im Sprachgebrauch des Volksmundes? Das ist die Braut. Die Braut ist die, die verlobt ist und zur Hochzeit geführt wird. Um euch als eine keusche Jungfrau Christus zuzuführen, die Gemeinde. Das heißt, jetzt müssen wir das einmal nüchtern sehr heilsgeschichtlich. Römer 9, Vers 4. Ursprünglich hat alles Israel gehört. die Sohnschaft, die Verheißungen, die Landesverheißung, die Verheißung der Gotteskindschaft. Israel hat alles gehört. Israel hat letztendlich 5. Mose 27 und 28 begangen. Sie hat diese Sünde begangen, hat der lebendige Gott verworfen, hätte geheilt werden können durch Annahme des Messias Jesus Christus. Und dann sagt Paulus zu Israel in Apostelgeschichte 13, 46. Und er bringt es dann als dreifaches Zeugnis in der Apostelgeschichte. Weil ihr das ewige Leben von euch werft, gehe ich hin und wende mich zu den Heiden. Dann sagt er in Apostelgeschichte im Schluss nochmals, diese werden hören. Und das ist genau das, was er da schrieb. Er sagt, jetzt bereitet Gott, jetzt kommt das Interessante, nicht ganz Israel ist verworfen, sondern ein Teil von Israel ist die Braut, nämlich die, die laut Epheser 2, Vers 11 bis 14 und folgende praktisch zum Leib des Christus gehören. Das heißt, der Leib Jesu Christi wird jetzt gebildet aus Juden und aus Heiden. Die ersten Gläubigen waren nur Juden. Bis Apostelgeschichte 10 waren es Juden. Es waren Anbeter und Proselyten dabei, zum Beispiel Apostelgeschichte 8, der Kämmerer. Aber die erste Heide bekehrt sich in Apostelgeschichte 10. Bis Apostelgeschichte 10 haben wir nur praktisch Jude und Judegenossen, die sich bekehren. Und dann mit einem Schlag bricht das Heil zu der Heide durch. Und jetzt sagt Paulus praktisch, Korinth, jetzt wisst ihr sehr, was ist Korinth. Also ich empfehle euch etwas. Wenn ihr Bibel lest und ihr kommt einen neuen Brief, dann geht hin und guckt, wo der Brief beginnt. Da oben gibt es auf dem Büchertisch, ich hoffe, das rumsteht, gibt es ein wunderbares Büchle, ist ein Taschenbuch, bloß ein größeres, also Paperback. Ja, ist eher Paperback. Das heißt, kurze Einführung in die Bibel vom Ernst Ebi. Da könnt ihr praktisch sehen, wie die Bibel systematisch, jedes Buch der Bibel ist kurz eingeführt. Und das sieht man dann auch, man kann es auch selber lesen, in 1. Korinther 18, dass zum Beispiel Korinth, eine typisch judechristliche Gemeinde, die in der Synagoge entstanden ist, darstellt, die judechristliche Gemeinde. Und hier haben wir dann Folgendes. Er sagt euch, das heißt die Gläubigen aus Juden und aus den Heiden, die wahrhaft Wiedergeborenen, stellt er als keusche Jungfrau dar und führt sie als Braut dem Lamme entgegen. Und das ist die Braut. Nichts anderes wie die Gemeinde. Dass Israel ursprünglich die Verheißung hatte, Braut zu sein, das bestreite ich in keinster Weise. Die hatte gehabt, unzweideutig. Gott hatte den Plan, Israel zur Braut zu machen, und sie hat es verworfen. Und da kommen die Bibelstelle her, wo die Brüder immer aus dem Alten Testament lesen, Israel die Braut, und nicht gelesen haben, dass Gott sagt, aus. Und dass jetzt die Gemeinde diese Rolle einnimmt. Das muss man einfach sagen, Heilsgeschichte. Man kann das sehen im Schattenbild, Esther. Da kennt ihr das Buch Esther. Das ist das schönste Bücher im ganzen Alten Testament. Und bei Esther habt ihr ja in Esther 1, habt ihr praktisch Vashti, die ungehorsame Königin. Ihr habt den König im Palast, ein Bild für den Herr Jesus. Ihr habt Mardechai, ein Bild für den Heiligen Geist. Ihr habt Vashti, letztendlich Israel, die sich weigert, dem König zu dienen, die sich weigert zu gehorchen. Israel, wie es lebt und lebt. Und ihr habt als zweites Esther, die sich vom Heiligen Geist erziehen lässt und zur Braut wird und an die Stelle Vashtis rückt. Das ist genau das. Wo Gott, wo der Herr Jesus unzweideutig zu Israel sagt, das Recht Gottes wird von euch genommen werden, es wird jemand gegeben werden, der würdig ist. Und das ist trotzdem, dass man es richtig versteht, wird sich der Überrest Israels bekehren. Israel ist und bleibt das auserwählte Volk. Und Israel hat nur die Sohnschaft verloren. Sie hat nicht die Landesverheißung verloren. Israel wird das ganze Land bekommen im tausendjährigen Reich. Und Gott wird für Israel streiten. Und Israel ist auserwählte Volk. Und sie werden weiterhin von Gott erzogen. Und es werden zwei Drittel sterben in den zwei Kriegen, haben wir ja gesehen. Und das Drittel, das da ist, wird sich bekehren an einem Tag. Das ist unzweideutig. Israel ist praktisch, Anführungszeichen, der Zweitling. Aber die Gemeinde ist der Erstling und der Erstling ist die Braut. Also haben wir hier der Geist und die Braut. Letztendlich die Gemeinde. Im Psalm 45 wird es nochmals beschrieben in einer wunderbaren Weise. Da wird der Bräutigam und die Braut werden praktisch beschrieben. Ich möchte nur ein bisschen aufzeigen, was da gemeint ist. Er beschreibt praktisch die Herrlichkeit dieser Braut, er sagt in Vers 9, nach Myrrhe, Aloe und Cassia duften deine Kleider. Wenn ihr jetzt das einmal anguckt, Myrrhe, Aloe, Cassia, Teile dieser Stoffe sind die Stoffe des Salböls. Das heißt, die Gemeinde riecht nach dem Salböl, sie ist gesalbt durch den Heiligen Geist. Königstöchter stehen in deinem Schmuck, die Gemahlin zu deiner Rechten in Gold von Ophir. Die Gemahlin ist die Gemeinde. Und praktisch die Kinder, die Töchter, die zu der Gemeinde gehören, das sind die einzelnen Gläubigen. Und das wird das genau beschrieben. Jetzt heißt praktisch hier, vergiss dein Volk und das Haus deines Vaters. Vergiss, dass du vom Fleisch geboren bist. Du bist jetzt vom Geist geboren. Und dann erklärt er, der König wird deine Schönheit begehren. Nämlich der Gemeinde. Epheser 5. Ohne Frage. Ohne Flecke, ohne Runzeln. Denn er ist dein Herr. Huldige ihm. Jetzt wird erklärt. 14. Ganz herrlich ist die Königstochter im Innern. Aus gewirktem Gold ist ihr Gewand. Die Königstochter, letztendlich, was die Gläubige und die Gemeinde auch betrifft, ist innerlich schön. Die Schönheit der Gemeinde ist im Innern, im Herzen. Aus gewirktem Gold. Gold ist das Wesen Gottes. Darum war die Stiftshütte aus Gold, ist ihr Gewand. Da wird erklärt, wie sie dann dem König, dem Herr Jesus, zugeführt wird. Und wie sie hier letztendlich vor Gott begnadigt wird. Aber nur um das zu sagen, der Geist und die Braut sprechen, das bedeutet, der Heilige Geist wirkt durch die Gemeinde und die Gemeinde hat eine Botschaft. Und jetzt kommen wir zu der Botschaft, die Gemeinde Jesu Christi auch in der Endzeit hat. Und zwar, der Geist und die Braut sprechen, komm. Und das ist ein entscheidender Punkt. Die Gemeinde hat eine Botschaft und die heißt, komm. Und jetzt kommen wir zur Hure Babylon. Eine Hure ist jemand, der sich anbietet. Und die Gemeinde, sobald sie beginnt, sich anzubiedern, wird sie zur Hure, geistlich. Sondern die Bibel sagt was ganz anderes. Die Gemeinde bleibt in ihrer geistlichen Stellung und sie nähert sich nicht der Welt, sondern sie ruft die Welt. Das ist der Unterschied. Es ist ein Unterschied, ob ich der Welt nachlaufe oder ob ich der Welt nachrufe. Und die Bibel sagt, die Gemeinde läuft nicht der Welt nach. Zur Urgemeinde war es so, dass die froh sein durften, wenn sie in die Gemeinde kommen durften, und so müssen wir wieder hinkommen. Das ist nämlich der Normalzustand. Und wenn du hast manchmal die Eindruck, du musst dich schämen, was die Gläubigen alles tun, um der Welt nachzulaufen. Sondern die Bibel sagt was ganz anderes. Der Geist und die Braut sprechen. Das bedeutet, die wahre Botschaft, die Gemeinde an diese Welt hat, lautet, komm. Sie ruft die Menschen und sagt, komm. Und jetzt erklärt sie, was das heißt. 2. Korinther 5, 18, dort sehen wir, was das bedeutet. Das alles aber kommt von Gott, der uns mit sich selbst versöhnt hat, durch Jesus Christus, und uns den Dienst der Versöhnung gegeben hat. Weil nämlich Gott in Christus war und die Welt mit ihm selbst versöhnte, indem er ihnen ihre Sünde nicht anrechnete und das Wort der Versöhnung in uns legte. So sind wir nun Botschafter für Christus. Altdeutsch hat es geheißen, an Christi statt für Christus. Und zwar so, dass Gott selbst durch uns ermahnt. Und da steht das Wort praktisch für, das ist so Partizipkonstruktion, für Parakaleo. Das heißt, Parakaleo, da kommt das Paraklet her, der Tröster. Das heißt, indem Gott selber ermahnend, so müssen wir es übersetzen, indem Gott selber ermahnend durch uns wirkt. Das heißt, die Gemeinde hat eine ermahnende Wirkung und ihre Botschaft ist ermahnend. Sie sagt zu den Leuten, komm und ermahnt sie. Und was soll sie tun? So bitten wir nun stellvertretend für Christus, lasst euch versöhnen mit Gott. Da wird erklärt, der von keiner Sünde wusste, wurde für uns zur Sünde gemacht, dass wir die Gerechtigkeit Gottes würden in ihm. Das heißt, die Bibel hat eine Botschaft. Sie sagt, geh hin und ruf die Menschen und sag, kommt. Nicht wir gehen hin und laufen denen nach, sondern sie gibt die Botschaft und sagt, komm. Was jetzt nicht heißt, dass ein Missionar nicht aufs Missionsfeld gehen soll. Ihr versteht, was ich meine. Sondern in der Botschaft laufen wir nicht nach. Wir sagen, komm. Und sagen den Menschen, komm, lass dich versöhnen mit Gott. Und das ist die einzige Botschaft, die Gemeinde hat. Sie hat sonst keine. Müssen die Leute sagen, du musst versöhnt werden mit Gott, sonst fährst du in die Hölle. Du musst gerettet werden durch Jesu Blut. Du gehst verloren, wenn du nicht gerettet wirst durch Jesu Blut. Das ist die Botschaft. Wenn der Geist und die Braut sprechen, komm, dann meinst du das. Sag, komm und lass dich retten. Das ist die Botschaft, war die Botschaft aller Erweckungen. Und jetzt guckt, was man heute für eine Botschaft hat. Und da seht ihr erst, wie weit die Hure Babylon schon gediegen ist. Man diskutiert mit anderen Religionen rum, sagt, es ist vermessen zu sagen, dass andere Religionen kein Heil haben. Das muss man ganz anders sagen. Die formulieren das einfach falsch. Man muss das so sagen. Jede Religion außer dem Evangelium ist vom Teufel. Jede. Auch die christliche. Sobald es nämlich Religion ist, ist es vom Teufel. Aber das Evangelium ist von Gott. Die Botschaft von Jesus Christus, der Herr Jesus als unserer Erlöser, das ist die Botschaft Gottes. Und alle anderen Religionen, die um das herum vom Teufel gebaut wurden, sind Wirkungen Satans. Das muss man so formulieren. Dass die Leute unzweideutig wissen, nur Heil in Christus. Das ist das nämlich Hebräer 4,12. Es ist in keinem anderen das Heil. Es ist kein anderer Name unter dem Himmel der Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden sollen. Ja, was habe ich gesagt? Entschuldigung, Apostelgeschichte 4,12. Hebräer 4,12 ist Wort des Geistes. Also Apostelgeschichte 4,12. Wir sollen im Namen Jesu gerettet werden. Wisst ihr, das ist der entscheidende Punkt. Es gibt keine andere Möglichkeit, gerettet zu werden, als die Person Jesu. Keine. Es gibt auch keine Hintertür. Es muss klar sein. Nicht alle Wege führen zu Gott, sondern alle Wege führen nach Rom, wie letztendlich im Endeffekt der Volksmund sagt, sie führen nach Rom, nämlich zu der falschen Hure Babylon, zu diesem, ich sag's mal, Gebilde, das die Endzeit beherrschen wird. Aber der einzige Weg, der zu Gott führt, ist Johannes 14, Vers 6, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Und das muss man betonen. Das Evangelium ist ausschließlich. Wir können nie mit anderer Religion diskutieren, weil es ist das Gebilde des Feindes. Ausfertig. Das Evangelium ist radikal. Ausschließlich. Nur Heil in Christus. Sonst nirgends. Es kann keiner gerettet werden außerhalb der Person Jesu. Auch ein Jude wird nicht gerettet, wenn er sich nicht bekehrt. Möchte ich betonen. Wisst ihr, dann kommt immer das, dann kommen die Seligsprechungen, dann wird Mutter Teresa von mir aus selig gesprochen, dann werden Heilige selig gesprochen. Ich möchte es nochmal betonen. Ich weiß, das ist ein Anstoß, aber wir müssen uns das vergegenwärtigen. Diese Mutter Teresa ist eine Frau, die sich hingegeben hat für die Armen. Die hat wirklich vorbildlich für andere Menschen gelebt und hat wirklich ihr Leben auf den Altar gelegt, wie niemand anders. Aber wenn sie sich nicht bekehrt hat und Vergebung der Sünde durch Jesu Blut empfangen hat, dann geht sie trotz ihrem Dienst verloren und kommt in die Hölle. Das muss klar sein. Ich muss das so deutlich sagen. Sie kommt in die Hölle, wenn sie nicht bekehrt hat. Aber der Papst kommt in die Hölle, wenn er sie nicht bekehrt. Und der Bischof Huber, der jetzt Chef der EKD wird in Deutschland, wenn er sich nicht bekehrt, wenn er in die Hölle kommt. Und ich komme in die Hölle, wenn ich mich nicht bekehre. Und du kommst auch in die Hölle, wenn du dich nicht bekehrst. Das müssen wir den Menschen sagen. Jeder Mensch, ohne Ansehen der Person, kommt in die Hölle, wenn er sich nicht bekehrt. Das muss klar sein. Wenn das einmal klar ist, dann haben wir klare Fronten. Der Geist und die Braut sprechen, zu jedem verlorenen Sünder kommt. Das muss klar sein. Bis heute ist alles wischiwaschi. Heute ist alles fromm, alles religiös, alles ein bisschen christlich. Alles, was nicht rot ist rötlich, alles, was nicht grün ist grünlich, alles, was nicht christlich ist christlich. Das ist alte Rede der Brüder. Da muss ich sagen, unendlich wahr. Alles, was erkauft ist, ist nicht echt. Nur Heil in Christus. Das muss klar sein. Der Geist und die Braut sprechen, komm. Das heißt, sag zum Menschen, komm und lass dich versöhnen mit Gott. Kapituliere vor meinem Jesus. Tu Buße. Gib auf. Und in unserer Versammlung darf man nichts anderes hören. Wisst ihr, wenn da jemand reinkommt und eine bauliche Predigt hört, dann ist er im falschen Platz. Sondern wenn er da reinkommt, muss klar sein, du bist verloren. Es darf nicht sein, dass das öffentliche Versammlung sich abspielt, ohne dass ein Mensch weiß, ich muss mich zu meinem Jesus bekehren. Damit sage ich nicht, dass man nur evangelisieren soll. Aber es muss klar sein. Und wenn der kommt und man fragt, ja, was wollt ihr eigentlich von mir? Jetzt hier, ich bin jetzt gekommen, wollt ihr was von mir? Na ja, wir wollen, dass du dich bekehrst, weil sonst bist du erledigt. Wollt ihr, dass ich zu euch komme? Nö, aber du sollst dich bekehren. Ob du zu uns kommst, woanders hingehst, ist uns egal. Aber du sollst dich bekehren. Das ist ein entscheidender Punkt. An dem Punkt, da müssen wir sehr, der Geist und die Braut sprechen, komm. Paulus sagt in 1. Korinther 2, 2. Ausgerechnet Korinth. Dieser problematische Gemeinde. Denn ich hatte mir vorgenommen, unter euch nichts anderes zu wissen als nur Jesus Christus und zwar als Gekreuzigten. Das heißt, die Botschaft der Gemeinde ist Jesus Christus am Kreuz. Und Jesus Christus am Kreuz bedeutet, 1. Petrus 1,18 und folgende, er hat unsere Sünde auf das Holz getragen, um uns zu versöhnen mit Gott. Das heißt, versöhnt mit Gott durch Jesu Blut. Kreuz bedeutet, er hat meine Sünde am Kreuz getragen, er hat meine Gottverlassenheit getragen, meine Verdammnis, meine Strafe, meine Sündenatur. Wenn ich das annehme, erlebe ich Befreiung. Das muss klar sein. Das ist das, was die Braut sagt. Die Braut sagt nicht Wellness Die Braut sagt nicht seelisches Wohllebe, sondern die Braut sagt was ganz anderes. Sie sagt das, was ihr der Heilige Geist sagt. Was der Geist der Braut sagt, gibt sie weiter. Komm und lass dich versöhnen mit Gott, das muss klar sein. Es geht beim Evangelium um nichts anderes. Wisst ihr, fragt doch mal Leute, die in der Psychiatrie sich auskennen, was da los ist. Wie viel verirrter Glaube dort landet. Straurig. Aber es hat aber nicht nur mit dem zu tun. Auch die endzeitische furchtbare Zeit, wo die Leute zerstört werden. Aber unabhängig davon, der Teufel wird alles tun, zu zerstören. Und dazu benutzt er Religion. Es muss uns klar sein. Ich habe Leute kennengelernt, die haben zu mir gesagt, ich kann nicht mehr schlafen, ich bin am Ende. Dann habe ich gesagt, ja, warum bist du am Ende? Da muss man bohren. Da kam raus, ja, ich muss aufstehen. Dann sage ich, warum musst du aufstehen? Ich muss jede Nacht um 12 aufstehen. Dann sage ich, wie kommst du da drauf? Ich muss jede Nacht in der Nacht aufstehen und wieder darf ich den Herrn 7-mal loben. Jetzt, wer hat es der Frau eingegeben? Da treibt sich der Teufel in der Wahn. Dann habe ich gesagt, du musst nicht den Herrn loben, du musst schlafen. Das ist, die Nacht ist zum Schlafen da. Wisst ihr, da merkst du, wie der Teufel Religion benutzt, um die Leute zu narkotisieren. Und er treibt sie wirklich in den Wahn. Furchtbar. Und hier müssen wir wirklich Widerstand leisten. Und sagen, nein, normal ist, letztendlich auch von Religion her, eine Bindung des Wort Gottes und gleichzeitig, man nimmt die Botschaft Jesu Christi auf und sagt die Leute, nee, wisst ihr, wenn mir die Leute sagen, das ist hochinteressant, wenn man mir sagt, fragt doch mal Leute, die mit Extremkreisen in Verbindung gekommen sind. Ich habe das gemacht. Was hast du verstanden vom Evangelium? Wisst ihr, wenn die mir dann sagen, ich habe verstanden, kein Fernseher, keine Hose und so weiter, dann muss ich sagen, Entschuldigung, dann hast du schon was verstanden, aber das ist wohl nicht das Evangelium. Wisst ihr, das nehmen die dann mit. Die wissen aber nicht, dass sie Sünder sind, die in die Hölle fahren. Das müssen wir ihnen sagen. Wisst ihr, da fängt's an, die Verirrung. Ich sage nicht, dass die anderen Botschafter keinen Platz in der Gemeinde Jesu haben. Es gibt eine Berechtigung, wo die Gemeinde sich absondert und bestimmte Ordnungen und Formen fordert. Aber das ist zweit- und drittrangig. Zuerst müssen die Leute sagen, du gehst verloren, du fährst in die Hölle. Und wenn die Leute zu uns kommen, müsst ihr wissen, das ist der Ort, wo mir immer sagt, dass ich in die Hölle komme und wenn ich mich bekehre zum Herrn Jesus, dass ich dann gerettet werde. Und wenn ich dann bekehre, dann kommt der Rest. Und was ihr auch noch wissen solltet, was es für einen Preis hat, sich zu bekehren. Das schadet nichts, wenn man das den Leuten gleich sagt. Gleich den Preis mitteilen. Bekehrt sich die Hälfte weniger. Und die, die sich dann wirklich bekehren, die sind dann echt bekehrt, wenn sie den Preis hören. Ich habe schon Leute weggeschickt, die zu mir gekommen sind. Wisst ihr, der Mensch ist ja auch so. Die Gläubigen sind ja auch erfolgsorientiert. Oh, endlich bekehrt sich einer bei mir. Es müssen Leute kommen und sagen, bete mit mir, ich will mich bekehren. Ich sage, nö. Ich sage, pass auf, ich erkläre dir. Habe alles erklärt. Habe gesagt, bist du bereit? Und er schmeckt, er zögert. Ah. Und ich sage, ich mache dir einen Vorschlag. Du gehst heim und überlegst dir, was ich dir gesagt habe. Wenn du das wirklich willst, wenn du Gott wirklich dienen willst, wenn du dich wirklich bekehren willst, dann kommst du wieder. Er ist nicht wiedergekommen, ist schon ein paar Jahre her. Wisst ihr, das ist der entscheidende Unterschied. Wenn ich mit dem betet hätte, hätte sofort eine fromme Schau losgelassen, hätte sofort formelle Übergabegebet gesprochen, ich wäre rumgesprungen, hätte gesagt, es hat sich einer bekehrt. So läuft es nämlich. Und da hast du nachher in der Gemeinde, hast du einen ganzen Prozentsatz von lauter Leute, die nie bekehrt waren. Das ist das Drama im Reich Gottes. Wisst ihr, und da kommt das Elend her. Warum redet die Gemeinde nicht von Seelsorge in der Gemeinde? Warum nicht? Ist doch klar. Wenn sie davon ausgeht, dass der Organismus der Gemeinde eine gesunde Gemeinde ist, die vom Wort Gottes gespeist ist, die unter die Wirkung des Heiligen Geistes ein natürliches Leben entfaltet. Das ist zwar Ermahnung, das kann in Seelsorge-Richtung gehen, aber das, was heute in der Christenheit teilweise passiert, wo man Dauerseelsorgefälle hat, das ist nicht normal. Ist aber dauernd Leute kommen, um ihre Sünde zu bekennen. Das ist einfach katholisch. Das ist ein Rückfall in Katholizismus. Die Botschaft lautet, komm zu Jesus und er wird dein Grundproblem lösen. Apostelgeschichte 26, 18. Da sagt Paulus das unzweideutig. Um ihnen die Augen zu öffnen, damit sie sich bekehren von der Finsternis zum Licht, von der Herrschaft des Satans zu Gott, damit sie Vergebung der Sünden empfangen und ein Erbteil unter denen, die durch den Glauben an mich geheiligt sind. Das ist die Botschaft. Wenn er fragt, was soll ich den Menschen sagen, lest Apostelgeschichte 26, 18, genau das ist die Botschaft. Muss der Mensch sagen, du musst, brauchst Erleuchtung durch den Heiligen Geist, dass du weißt, dass du ein Sünder bist. Du musst in die Augen geöffnet werden. Und dann musst du dich von ganzem Herzen zu meinem Jesus bekehren. Du musst dieses Gnadegeschenk der Erlösung aufnehmen, annehmen und dann letztendlich bist du ein Gotteskind. Das ist die Botschaft. Das erste Evangelium, drum steht auch drüber, ist Markus-Evangelium. Also die Sortierung ist heilsgeschichtlich, nicht zeitlich. Die Briefe sind auch nicht zeitlich sortiert. Der erste Brief ist der Jakobus- oder der Galaterbrief, nicht der Römerbrief. Aber der wichtigste Brief ist der Römerbrief. Und das wichtigste Evangelium ist Matthäus-Evangelium, weil es das Evangelium für die Juden ist. Das heilsgeschichtliche Evangelium. Israel zuerst, sagt die Bibel. Aber zeitlich ist Markus-Evangeliums erste. Und da steht drüber, Anfang des Evangeliums von Jesus Christus. Wenn man jetzt das sieht, das ist zeitlich das erste. Und liest dann Markus 1, Vers 15. Dann sagt der Herr Jesus, die Zeit ist erfüllt. Das Reich Gottes ist nahe. Gekommen ist dann endgültig mit der Ausgießung des Heiligen Geistes. Und jetzt gibt er die Botschaft, was Gott will. Und das ist die erste Botschaft Jesu an diese Welt, das ist die entscheidende. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Und das ist genau 2. Korinther 5. Und das ist das Komm aus der Offenbarung. Die Gemeinde sagt den Menschen, tu Buße und glaube. An wen? An ihn. Und das ist das, was Gott will. Und wenn wir in der Endzeit verwirrt werden, dann werden alle verwirrt und muss letztendlich fragen, was ist normal? Dann muss ich sagen, normal ist, der Geist redet durchs Wort. Der Geist führt ins Wort. Und die Botschaft des Wort lautet für die Welt, komm. Wir kommen gleich drauf, was die Botschaft für uns ist. Die Botschaft lautet, komm, lass dich versöhnen mit Gott. Er hat den, der von keiner Sünde wusste, für dich zur Sünde gemacht, auf dass du Gerechtigkeit Gottes wirst in ihm. Das ist die Botschaft. Keine andere. Jetzt geht er weiter und sagt, und wer hört? Offenbarung 2 und 3. Lukas 8, 18. Und zwar, hier kommen wir jetzt zu den Wirkungen des Heiligen Geistes und den Reaktionen des Menschen. Da sagt der Herr Jesus, so habt nun Acht, wie ihr hört. Wisst ihr, das hörst du in keiner Verkündigung. Du musst die Leute sagen, wenn ihr heute gekommen seid und zuhört, pass mal auf, wie ihr hört. Es wird von dem abhängen, wie ihr zuhört, ob etwas passiert. Ist von letzter Bedeutung. Es ist doch nicht damit getan, dass die Leute da reinsitzen in der Versammlung. Wisst ihr, sondern entscheidend ist, wenn eine Versammlung voll ist, dann ist entscheidend, dass die Leute hören. Was sollen sie hören? Sie sollen so hören, wie Gott es will. Und er zeigt dann auch, Matthäus 13, warum das so ist, was da für ein Kampf tobt. Wenn man zum Beispiel sieht, Matthäus 13, 22, dort heißt es, unter die Dornen gesät ist es bei dem, der das Wort hört und die Sorge dieser Weltzeit und der Betrug des Reichtums ersticken das Wort und es wird unfruchtbar. Aber auf das gute Erdreich gesät ist es bei dem, der das Wort Gottes hört und versteht, der bringt dann auch Frucht. Der eine trägt 100, der andere 60, der dritte 30-fältig. Und da sagt er ganz klar, das ist das Wie. Der Herzensboden entscheidet. Der eine hört so, dass er zuhört, beim anderen sind die Sorge, die Weltlichkeit, den treibt andere Dinge um. Der will gar nicht wegen seinem Heil zum Herr Jesus, sondern den treibt andere Dinge um. Und er sagt, und der geht kaputt, bei dem wirkt es nicht. Beim anderen, der Jesus will, der das Heil will, da wirkt es. Das ist mein Herz entscheidet es, hört. Und zwar so, wie Gott es will. Und dann sagt Bibel Matthäus 7, 24, nicht nur wer hört, sondern das richtige Hören erkennt man denn etwas. Ein jeder nun, der diese meine Worte hört, und da steht im griechischen Logos, wie das geschriebene Wort, und sie tut, der ist mit einem Mann zu vergleichen, der klug ist, der sein Haus auf den Felsen baute. In dem Moment, wenn man wirklich hört, tut man. Wenn er wirklich gehört hat, wirklich begriffen hat, die Botschaft geht durchs Herz, dann bekehrt er sich, dann tut er. Was tut er dann? Also ich werde es nie vergessen, ich habe einen Kollegen, Harald kennt er. Der Kollege war ein früherer Bundeswehroffizier und die haben ja, wenn sie lang genug sich verpflichtet hat, ich glaube ab 12 Jahren, hatte die das Recht, im öffentlichen Dienst eine Lehre zu machen. Und der hat noch mit 25 Jahren dann eine Lehre auf der Bank angefangen. Und das war so eine Kämpfernatur, ich habe so einen Menschen noch nie gesehen. Der hat zu mir mal gesagt, Karl Hermann, ich möchte nur gleich sagen, wenn ich käsweiß werde im Gesicht Und da oben kommt der blaue Zornesader, sagt er, geht alle in Deckung, Schleicher in Tod. Also war kein Substi. So, das war ein Mann, wie man sich einen Mann vorstellt. Den hätte ich also früher als Ritter losjagen können. Der war nicht ohne. Dann hat er Ehebruch begangen. Mit einer Kollegin von mir. Und dann langsam hat Gott angefangen zu wirken an diesem Herzen. Langsam ist die Botschaft des Evangeliums aus sein Herz gedrungen. Ich habe immer mit ihm geredet, ich denke, es ist völlig sinnlos, aber es war nicht sinnlos, es ging durch. Seines Tages bekehrt er sich plötzlich. Genauso radikal, wie er vorher war, so radikal war er hinterher. Sich radikal bekehrt. Ich habe sowas noch nie gesehen. Dass sich so ein Radikaler bekehrt. Das hat Auswirkungen gehabt, ungeheuer. Seine Frau kam abends heim. Sie ward katholisch. Da sagt er wieder nur sagen, wenn du deinen Rosenkranz suchst und die Gesangbücher und das Zeugs da alles ist ein Drecker immer. So soll es angefangen. Gell, die Frau hat Luft geholt und hat gesagt, nur das klar ist, ab jetzt entscheide ich in dem Haus, was da für ein Kult geschieht. So ist das losgegangen. Der hat genauso radikal ist er losgegangen. Aber dass ihr seht, dass das auch in geistliche Richtung war. Die Frau, mit der er Ehebruch begangen hat, das war ja meine Kollegin, die saß da, jeden Tag. Die war nicht ohne. Das heißt zu Deutsch, die war intelligent und die war brutal. Die hat es draufgehört, die wusste, wie man mit Menschen umgeht. Die ist zum Beispiel hingegangen und hat den gereizt. Ich habe dazuguckt, manchmal hier weggucken müssen. Also gereizt im Sinne von herausgefordert, gestichelt und bösartig ihn gestupft. Und ich habe ja gewusst, das weiße Gesicht und die blaue Ader, ich habe schon gewusst, was da dahinter steckt. Und ich war dann vollständig gespannt, was passiert. Knallt er rein oder was tut er? Und jetzt hast du gesehen, dass er sich wirklich bekehrt hat. Der hat es wie ein Lamm über sich ergehen lassen. Ich war manchmal perplex. Der nicht einmal zuckt. Doch einmal hat es ihn verschüttelt. Ich bin daneben gestanden. Ich habe sowas noch nie gesehen. Aber er hat getan. Da ist wirklich eine Bekehrung geschehen. Da ist das Kommen. Ist passiert. Er ist gekommen. Er ist zu meinem Jesus gekommen. Er hat das Heil empfangen. Er ist durchgebrochen zum Heil. Und jetzt konnte er handeln. Wer Gottes Wort hört und tut. Jetzt war er durch. Und das meine ich mit Bekehrung. Und dann verändert sich das Leben. Und dann kommst du an die neuralgischen Punkte. Du hast plötzlich Kraft. Der war noch nicht groß gewachsen. War nur ein Baby in Christo. Aber das hat er gewusst, was Sünde ist. Und das hat er begriffen. Ich brauche hier nicht betonen, wie er das beendet hat. Er hat das genauso beendet. Wo die Frau kam, und der gewusst, dass er sich bekehrt hat, stand der Koffer vor der Tür. Der Mann war in jeder Beziehung radikal. Aber dann, wo es darum galt, Lammesnatur zu zeigen, war sie plötzlich da. Doch was war die da? Durch der Heilige Geist. Er war wieder geboren. Die war plötzlich da. Das hat mich damit tief beeindruckt bis heute. Will ganz ehrlich sagen. Ich habe schon viele Bekehrungen gesehen. Und ich habe schon manche Leute gefragt, ob sie bekehrt sind. Wo ich gemerkt habe, dass was passiert. Und da kam meistens irgendeine ganz drollige Antwort. Harald hat gesagt, ja, aber wackelig. Gell, du weißt nicht. Wenn er gefragt hat, gesagt, Herr Sessler, sind Sie bekehrt? Dann sagt er, ja, aber wackelig. Dafür sage ich, oh. Mein Pimi hat bloß ein Wort gesagt, ja. Jeder sagt es anders, aber man merkt, wenn jemand bekehrt ist, dann kommt bloß, wie gesagt, dann kommt eine Botschaft. Bei dem Mann hast du nicht fragen müssen. Das hat die ganze Bank gesehen. Da ist passiert. Und das ist das, was die Bibel meint. Dem Sünder zu sagen, komm, und wenn sie kommen, dann merkst du, ob sie gehört haben. Das merkst du, da brauchst du nicht drüber philosophieren, ob sie gehört haben. Ich brauche keine Angst, wir sind erst auf der ersten Seite, also es wird nicht so lang. Es sind viele bloß Bibelstellen zum Nachgucken. Und er sagt, praktisch, es geht um die Durstigen. Wer durstig ist, wisst ihr, und der, wer hört, nur wer durstig ist, kann hören. In Jesaja 55 sagt dann Gott, letztendlich, wohlan ihr Durstigen alle, kommt her zum Wasser, die ihr kein Geld habt, kommt her, kauft und esst, kommt her, kauft ohne Geld, umsonst Wein und Milch. Das ist jetzt ein Bild. Er sagt praktisch, wer durstig ist, bekommt von Gott Nahrung. Und jetzt kommen wir zu einem ganz wesentlichen Punkt. Warum sagt Gott, dass die Menschen das Wasser des Lebens brauchen? Aus einem ganz einfachen Grund. Er hat dieser Frau, das ist dann die nächste Bibelstelle, vorne, wir gucken sie nachher an, am Jakobsbrunnen, der hat der klipp und klar gesagt, dass sie das Wasser des Lebens braucht, um ihren Lebensdurst zu stillen. Und das ist ein Riesenproblem. Psalm 36, ab dem 8. Vers, sagt uns, Wie köstlich ist deine Gnade, o Gott, dass Menschenkinder Zuflucht finden unter dem Schatten deiner Flügel. Sie laben sich an den reichen Gütern deines Hauses. Mit dem Strom deiner Wonne tränkst du sie. Das ist das Wasser des Lebens. Denn bei dir ist die Quelle des Lebens und in deinem Licht schauen wir das Licht. Aber ich sehe das Licht und ich sehe Jesus nur im Licht, wenn ich ins Licht komme. Und dann sagt er, dann kommt die Quelle des Lebens. Dann kommt das Wasser des Lebens. Dann wirst du gesättigt mit den Gütern Gottes. Und es bedeutet, dass ich meinen Lebensdurst stille. Ja, aber also es ist ja verrückt, wisst ihr? Also ich behaupte inzwischen, dass wenn man betet und wenn Gott Gnade gibt, dass Evangelisieren anders geht. Ich kenne Leute, die haben Naturtalent. Die meine ich nicht, die mit dem Naturtalent. Ich meine der Otto Normalverbraucher. Ich habe jetzt im Geschäft was erlebt. Da begegnen mir ihre Kollegen und die ist mir schon aufgefallen, weil die hat ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen, frechs Maul, das möchte ich nicht sagen, aber sie ist nicht auf den Mund gefallen, so möchte ich mal sagen. Ich kenne die Frau nicht, die gehört zur anderen Abteilung, ist um Deck genommen, ist vielleicht 25. Und ich komme mit meiner Kaffeetasse um die Ecke und die reden mich an. Sie sehen aber lasch aus. Ja, ist klar. Und über das sind wir in praktisch in Diskussion gekommen. Ich war bloß kurz im Bett heute Nacht. Haben wir geredet. Da sind wir auf die Ehe gekommen. Also vom Hundertsten ins Tausendste. Und da sage ich, ja, also meine Frau, wir sind jetzt fast 30 Jahre verheiratet und es geht besser wie am Anfang. Und er sagt die Frau zu ihr, hei, gell, hat sie so, hast du mal, gell, die kämpft. Und er sage ich, es kommt wahrscheinlich, wenn wir gläubig sind. Und er sagt die wahre Frau was zu mir, mir ist fast der Boden und Füße weg. Er sagte zu mir, ja, ist mir auch schon aufgefallen. Sag ich, wieso? Er sagte, die, wo sagen, sie sind gläubig, das ist was anderes. Da ist eine gewisse Ausgeglichenheit, da ist eine gewisse Zufriedenheit, eine gewisse Ruhe. Ich hätte es mit ihren Worten ein bisschen anders ausdrücken, aber sie hat zum Ausdruck gebracht, da ist was da, ist eine gewisse Ruhe da, geistlich. Ich konnte ihr eine Bibel geben und Material und so, das war hochinteressant. Aber ich bin weggelaufen und sage, guck her, wenn ein Gläubiger klar steht, dann sieht man, dass er vom Wasser des Lebens getrunken hat, dass er satt ist. Da ist was da, da ist gesättigt. Und er sagt ja hier im Psalm, ich habe dich gesättigt mit den reichen Gütern meines Hauses, sagt Gott. Mit den Gütern Gottes bist du gesättigt, da ist ein Mensch lebenssatt. Und Johannes 7, 37, das ist ja das, wo das große religiöse Fest war, wo es nicht um Religion ging, heißt es ja, wenn jemand dürstet, der komme zu mir, sagt der Herr Jesus, und trinke. Wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus seinem Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Das sagt er aber von dem Geist, den die empfangen sollten, welche an ihn glaubten. Weil der Heilige Geist noch nicht da war, weil Jesus noch nicht verherrlicht war, war noch nicht im himmlischen Heiligtum. Das heißt, er sagt praktisch, wenn der Heilige Geist nach Pfingsten kommt, wirst du gesättigt mit den Gütern Gottes, wirst so übervoll und so satt sein, dass sogar nur Ströme lebendigen Wassers von dir fließen. Da ist übrig. Ist ein Geschwister, jetzt sage ich es mal vorsichtig. Die alten Brüder hatten uns was beibracht, das hat mir immer gefallen, der Spruch. Aber sind wir mal ehrlich, der Spruch heißt, das Jammerlied hat aufgehört, gelobet sei der Herr. Hat die Brüder immer gesagt, die Alten. Aber heute, wenn du die Gläubigen hörst, denkst du immer, die Schallplatte, das Jammerlied haben wir erst gerade eingeschaltet. Es ist lauter Gläubige, die, also ehrlich, die Unzufriedenheit, die Frustration und das, dass man rumhängt, das ist bei den Gläubigen eine Seuche. Wenn doch das stimmt, was ich jetzt sage, wenn das doch keine Theorie ist, wenn das doch nicht ein Märchen ist, dann müssen doch die Gläubiger, so wie der Wilhelm Busch gesagt hat, rumlaufen, dass ihnen die Freude aus allen Knopflöchern blitzt. Wörtliches Zitat Wilhelm Busch. Dann muss doch was von diesem Heiligen Geist in meinem Herzen spürbar sein. Dann muss doch was ausstrahlen. Dann muss doch da was sein von dieser Kraft, von dieser Sattheit. Dass man sagt, brauchst du was? Nö. Warum werden denn die Gläubigen verführt? Weil dort Leute kommen und sagen, ich habe den Heiligen Geist, ich habe die Fülle. Die Frau von der Siegerlandhalle, nachdem ich sie ein bisschen hart genommen habe, da machst du gemerkt, die hat das Sendungsbewusstsein gehabt, die hat gewusst, dass meine Frau ist. Ist sie noch gerade zur Nächsten, das war meine Frau, ich nehme das Auto geholt. Nein, meine Kalte, nein, gelacht hat zu ihr gesagt, liebe Frau, also wenn ich jetzt wieder eins sage, das ist nur meine Frau, nur, dass kein Missverständnis rauskommt. Aber wenn Sie so sich benehmen, dann nehmen Sie jetzt einmal von mir Schriften, dann hat ihr von mir Sachen gegeben. Aus dem Koffer. Habe ich gesagt, jetzt lese dir mal das, hat sie sogar mitgenommen. Aber das Interessante war, was hat sie zu meiner Frau gesagt? Sie hat wörtlich zu ihr gesagt, Nehmen Sie die Schrift. Da steht das drin, was Sie in der Halle nicht hört. So brutal. Wehe, wenn die recht gehabt hätte. Sie hat aber nicht recht gehabt. Die Traktat, wo sie hat, das predigen wir seit 30 Jahren. Oder 30 ist übertrieben, sagen wir seit 20. Das ist genau die alte Botschaft des Evangeliums gewesen. Und sobald es letztendlich ein Mensch annimmt und die Fülle des Heiligen Geistes erlebt und letztendlich gesättigt wird mit den Gütern des Hauses Gottes, dann geht er nicht zu den Charismatikern, geht nicht zu der Pfingstbewegung, geht nicht zu den Sekten, wenn er schon zufrieden. Nein, der Bruder hat immer gesagt, ich predige den Menschen Christus und dann sind sie zufrieden. So ist es. Paulus wusste nichts anderes. Psalm 42,2, jetzt kommt es. Die Bibel sagt ja hier in unserem Text, wer dürstet, der komme. Das heißt, dass jemand kommen kann, muss er zuerst Durst haben. Jetzt zum Beispiel mit der jungen Frau, heute gemerkt, die war irgendwo unzufrieden. Die hat Sehnsucht gehabt. Ich kann die nicht stillen. Ich kann auch nicht helfen. Aber die hat zumindest begriffen, das Gläubigsein ist es. Das hat sie begriffen. Psalm 42,2. Wie ein Hirsch lechzt nach Wasserbächen, so lechzt meine Seele, o Gott, nach dir. Meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Und jetzt kommt der entscheidende Satz. Wann werde ich kommen und erscheinen vor deinem Angesicht? Das heißt, der natürliche Mensch, Bibel sagt, die Ewigkeit ist das Herz gelegt. Der natürliche Mensch hat eine Grundsehnsucht, Gott zu begegnen. Und die stillt Gott in dem Moment, wenn sich jemand bekehrt und wenn er die Fülle des Heiligen Geistes empfängt. Und da bist du auch nicht mehr zufrieden. Ich sage es nochmal vorsichtig. Also, ich weiß nicht, wie es euch geht. Wenn du am Tisch Gottes sitzen darfst, am Tisch Jesu Christi und die reichen Güter des Hauses Gottes gewöhnt bist, dann kannst du mit einer Milchsuppe schlecht leben. Wisst ihr, vielfach wird Milchsuppe ausgeschenkt. Das ist einfach ein Drama. Wenn ich manchmal sehe, was da geistlich, was da wirklich kommt, dann muss ich sagen, Herr, erbarme dich. Die Bibel macht letztendlich durch die Wirkung des Heiligen Geistes einen Menschen satt. Wissen Sie, die Alte hier immer lachen müssen. Das haben wir immer beeindruckt. Ich konnte es vor meinem geistigen Auge vor mich sehen. Samuel Zeller, der hat ja kurios ausgesehen. Ganz in schwarz gekleidet, schwarzer Hut, Zottelbart, gell, also so ein richtig, hat ausgesehen wie ein Jude. Und der Wilhelm Busch war bei dem. Und seine Mutter hat gesagt, Wilhelm, geh zu den Leuten, da kommst du zur Ruhe, du bist so ein Hektiker. Und der Wilhelm Busch hat selber gesagt, am ersten Tag hat er sich gesagt, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder wäre ich verrückt oder ich komme zur Ruhe. Hat dann schön geschrieben im nächsten Satz und ich bin zur Ruhe gekommen. Und dann beschreibt er den Samuel Zeller und sagt, es war ein Mann, durchdrungen vom Wort Gottes. Sie sind aufgebrochen, ich glaube, auf der Pilatus einen Ausflug macht auf jeden Fall Hektik im Aufbruch und das war schon früher so. Und er beschreibt es dann, der Wilhelm Busch stand neben ihm und sagt, die Frauen haben einen Zirkus gemacht, sagt er, ohne Ende. Wenn jetzt haben wir das Kind nur anziehen müssen und das, sagt er, war eine Hektik in dem Raum, es war ungeheuer. Und er hat gesagt, jetzt war ich mal gespannt, was dieser Patriarch sagt. Und er hat sich das angeguckt, Samuel Zeller, ein großer, dünner Mann, hat sich so eine Weile angeguckt, dann sagt der Wilhelm Busch, hat er für sich selber, hat es nicht zum Wilhelm Busch gesagt, hat er einen Satz losgelassen, biblisch, und der Wilhelm Busch war erbaut, hat gesagt, guck her, ein Mann, der das Wort Gottes wirklich gegessen hat, der durchdrungen ist. Sagt er, dann sagt der im Ernst, das ist ein Treiben wie das Treiben und Jagen Jehus des Sohnes Nimsis. Dann hat der Busch gesagt, also, wenn der Mensch das erinnert wird, dann muss er ja wohl im Wort Gottes zu Hause sein. Ihr kennt die Stelle. Weil sie auf der Zinne steht und sagt, der da kommt mit dem Wagen, das muss Jehu sein, weil das ist das Jagen Jehu des Sohnes Nimsis. Also da muss jemand im Wort Gottes zu Hause sein. Und das ist das, wenn man satt ist von den Gütern des Hauses Gottes, dann hast du keine anderen Bedürfnisse. Zum Grummacher, ich denke, es war Grummacher oder Völkening, zum alten Erweckungsprediger, Theologiestudent gekommen, hat angeklopft, hat gesagt, Sie sind der Prediger Grummacher, sagt er, ja, sagt er, wollen Sie was hören von der weiten Welt, was in der Theologie passiert? Grummachers Antwort war, nein. Dann hat er gedacht, was ist los? Dann sagt er, ihr junge Kerle, sagt er, ihr seid wie die Kaninchen. Dann sagt er, wieso? Sagt, die Kaninchen sind folgendermaßen. Die geht hin, nehmen den Hügel und bohren lauter Löcher rein. Am Schluss bricht das alles zusammen und sie bringen es doch zu nichts. Das hat ihn weggeschickt. Er hat ihm sagen wollen mit seinen Worten, ich bin gesättigt mit den Gütern des Hauses Gottes. Geh und stoß dir deine grünen Hörner ab. Das hat er ihm sagen wollen. Das ist das, was die Bibel meint. Satt. Wenn du satt bist, dann bist du kein Athener mehr. Und die wollte dir mal was Neues hören. Da kannst du mit dem Evangelium völlig zufrieden lehren. Leber und Lehren, man braucht ja nicht dauernd was Neues erzählen. Weil die, die dauernd was Neues kriegen, die kriegen das. Die reisen von Konferenz zu Konferenz, von Sensation zu Sensation. Und kommen nie zur Ruhe. Einmal hast du die Unechte, sie lernen immer da, kommen nie zur Ruhe. Hier hast du Menschen, die sind gesättigt, satt. Johannes 4, ungeheure Begebenheit, Vers 10. Wenn du, sagt da Jesus zur Sünderin, die Gabe Gottes erkennen würdest, und wer der ist, der zu dir spricht, gib mir zu trinken, so würdest du ihn bitten und er gäbe dir lebendiges Wasser. 14. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, der wird in Ewigkeit nicht dürsten, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm zu einer Quelle von Wasser werden, das bis ins ewige Leben quillt. Geschwister, jetzt könnt ihr mich in Perfektionisten schimpfen, ist mir völlig egal. Und zwar, ich behaupte jetzt einfach, das ist das normale Christenleben. Und wo das nicht da ist, da ist irgendwas krank, behaupte ich einfach. Es ist so. Bei voller Würdigung, wisst ihr, ihr wisst es, ich habe auch Kampf, das kracht. Meine Frau sagt manchmal zu mir, ich bin das ärmste Schwein. Dann sage ich, nee, da ist noch ein Hindernis, wenn ich nicht da wäre. Ich bin so am Stil, sag ich mal zu dir. Der Kampf ist hart. Der Kampf ist brutal. Da brauchen wir gar nicht reden. Der Kampf ist brutal, das sehe ich auch so. Aber trotzdem, hier. Hier. Die Güter des Hauses Gottes machen satt. Da kommt der Mensch zur Ruhe. Wenn man das nicht erkennt, dann haben wir keine Chance. Hesekiel 47, lass mich da nur kurz reingucken. Selbst wenn wir es anderen nicht schaffen, das ist egal. Das ist mir ungeheuer wichtig. Hesekiel 47 sagt praktisch, wie man in den Strom des Wassers des Lebens hineingeht. Jetzt wird hier beschrieben, er sagt zuerst, dass der Strom des Wassers des Lebens aus der Schwelle des Hauses von Osten herkommt. Wer ist die Tür? Der Herr Jesus. Die Schwelle ist das Bild für die Erniedrigung Jesu. Und dort kommt das Wasser raus aus dem vollkommenen Opfer. Jetzt erklärt er und sagt, das Wasser geht dem Mensch zuerst an die Knöchel. Wiedergeburt. Da sagt die Bibel, ihr steht durch den Glauben. Das nächste, was die Bibel sagt, das Wasser steigt, wenn du bereit bist, die 1000 Elle Gottes zu gehen. Das heißt, wenn du gehorsam bist. Dann geht's bis zu die Knie, dann kommt das Gebetsleben. Dann sagt er, wenn du wieder bereit bist, die 1000 Elle, die Gott dich führt, weiterzugehen, dann geht's dir bis an die Hüfte. Kraft. Hüfte ist in der Bibel das Bild für die Kraft. Da sagt am Schluss, wenn du bereit bist, auch die letzte 1000 Elle zu gehen, dann kannst du in diesem Strom schwimmen, dann bist du völlig in Christo, dann bist du völlig mit dem Heiligen Geist erfüllt und dann wirst du etwas sein zum Lobpreis seiner Herrlichkeit. Dann sagt er aber ganz klar, nur wo das Wasser hinkommt, ist Leben. Wo das Wasser nicht hinkommt, ist kein Leben. Und Wasser ist das Bild in unserem Bibeltext für das Wirken des Heiligen Geistes. Das Wasser des Lebens ist der Heilige Geist. Und wir wissen ja aus 3. Mose 14, Vers 17, bei der Reinigung von Aussatz, wer da am Sonntag gehört, von der Verkündigung her, dass die Reinigung von Aussatz geschah so, dass dort, wo es Blut war, das Öl hinkam. Öl, ein zweites Bild für den Heiligen Geist. Das heißt, überall, wo Reinigung ist durch Jesu Blut, kommt der Heilige Geist. Das besetzt er den Bereich. Und viele Gläubige haben nicht die Fülle des Heiligen Geistes, sind nicht mit dem Heiligen Geist erfüllt, das ist ein ganz einfacher Grund. Weil sie nicht letztendlich gereinigt sind, das ist das Problem. Sie sind nicht gereinigt, sie laufen rum mit ihren Lasten. Wisst ihr, ich sag's mal hart, das Blut Jesu Christi macht mich rein von aller Sünde. Die Erlösung befreit von jeder Bindung, von jedem Elend. Ist überhaupt keine Frage. Ist keine Religion, ist kein Lebensstil, keine Philosophie. Ich habe da heute ein Lexikon der Philosophie, ein zweibändiges, wenn ich das lese, was da drin steht. Das ist Philosophie, das ist Unsinn. Das ist Hirngespinst der Menschen. Aber das Evangelium ist Realität eines lebendigen Gottes, der die Menschen verändert. Und es gibt keine Gebundenheit, die Jesus nicht bricht und mich so zufrieden macht, dass ich das nicht mehr brauche. Das ist überhaupt keine Frage. Das ist auch so, wenn ein Mensch sich wirklich bekehrt, dann passiert's. Und jetzt kommt die Botschaft. Jetzt sagt er praktisch, wer will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Aber nur der durstet. Wer wirklich Durst hat, das gilt auch für die Bekehrten. Wenn man wirklich Durst nach Gott hat, dann kann man nehmen. Und das Wort vernehmen, das heißt Lambano, das ist ein seltsames Wort. Ich lese mal, was das bedeutet im Griechischen. Es hat eine ganz breite Bedeutung. Das bedeutet, fassen. Ich muss es zuerst schon mal fassen können, geistlich. Nehmen, anfassen, ergreifen, packen, fangen, gefangen nehmen, gefangen halten, einnehmen, in seine Gewalt bringen, bekommen, besetzen, erobern, erbeuten, rauben. Das ist kein so frommes Wort, oder? Seht ihr, wie das gemeint ist? Es meint, ich nehme es wirklich. überhaupt gewinne, erlange, erhalte, bekomme, empfange, auch handelnd an sich bringen. Darum heißt das Wort nicht nur bekomme, sondern auch nehmen. Beides hat die Doppelbedeutung für Empfänger und Nehmen. Ihr seht, das ist ein riesen Wort in der Bibel. So viele ihn aufnahmen, denen gäbe er Macht, Gottes Kinder zu werden. Da steht das Wort. Das heißt, ich muss den Herr Jesus aufnehmen, handeln, durch Buße und Glaube. Wisst ihr, nicht so wachsweich. Oh, hat's auch geklappt, hat's nicht geklappt. Sondern es ist ein Akt, wo man Gott völlig ernst nimmt, wenn Gott sagt, so viele ihn aufnahmen. Ich bitte den Herr Jesus, in mein Herz zu kommen. Und dann wird's von ganzem Herzen angenommen und geglaubt. Dann ist es soweit. Da wirft man den Zweifel raus. Hört auf mit diesem Zirkus, mit Zweifel und Ähnlichem. Man nimmt. Das ist gemeint. Und das nächste ist Johannes 1,16. Aus seiner Fülle haben wir alle empfangen Gnade um Gnade. Das sind wir. Johannes 1,12 ist die Bekehrung. Das ist der Ungläubige, der sich von ganzem Herzen an Jesus ausliefert und diese Erlösung annimmt und die Befreiung durch Jesu Blut annimmt. Und Johannes 1,16 ist der Gläubige. Aus seiner Fülle haben wir empfangen. Und jetzt sagt er, Gnade um Gnade. Das ist ein Dauerprozess. Ich brauche die Gnade Jesu jeden Tag. Ich war gestern mit Michi unterwegs. Seelsorgerlich. Dann haben wir diskutiert. Wie geht Verkündigung? Dann waren wir uns einig. Um eine Verkündigung durch den Heiligen Geist gewirkt zu halten, brauchst du dreimal Gnade. Du brauchst einmal Gnade, bis du weißt, was du machen willst. Du brauchst zweite Mal Gnade beim Vorbereiten und du brauchst Gnade, wenn du es hältst, dass der Heilige Geist wirklich wirkt. Du brauchst dreimal Gnade. Und so brauchst du bei allem Gnade um Gnade. Du brauchst Gnade, wenn dich jemand reizt. Sieh mein Kollege, dass du nicht hochgehst. Du brauchst Gnade, wenn was schief geht. Mir ist vor kurzem was schief gegangen. Könnt ihr euch nicht vorstellen. Mir ist gelaufen beim Vorbereiten. Ich habe gar nicht gehofft, dass ich alles fertig kriege. Dieses Manuskript, das hat mich nahe verkostet. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Wo ich alles fertig hatte, habe ich es gelöscht, versehentlich. Wisst ihr warum? Ich habe eine Bestellung machen müssen für Bücher für die Gemeinde. Wo ich die Bestellung gemacht habe, habe ich versehentlich alles gelöscht. Weg war's. Alter Computerfreak, geh hin, such die temporäre Datei. Es war alles weg. Alles. Ich habe machen können, was ich wollte. Weg war's. Im Blick hatte ich es ausgedruckt. Aber jetzt hat meine Frau schon korrigiert und sie korrigiert mit dem Kuli. Und sie streicht meine Fehler durch, so dass man es nicht mehr benutzen kann. Bin ich früheres Geschäft, am Geschäftscomputer habe ich es blitzschnell nochmal die zwei Seiten runtertippt. Der Pimi hat sich erbarmt, haben auch zwei Seiten runtertippt. Wisst ihr, wenn du das so hinter dir hast, da sitze ich dann halt um den Sofa und sage, ich bin gesättigt von den reichen Gütern des Hauses Gottes. Ich habe zu meiner Frau gesagt, es sei nur 4,5 Stunden, weil ich habe wirklich fast 2 Stunden probiert, das Ding zu retten. Ich sage, es sei nur 4,5 Stunden, morgen wird es kritisch. Aber was macht der Herr? Es ist alles gelaufen. Dann kann ich plötzlich im Zug schöner schlafen. Es funktioniert alles. Wenn ich fit bin, dann sitzt garantiert irgendjemand neben mir. Hey, dort war eine Frau neben mir. Ich habe gesagt, ich habe Ohrstöpsel immer dabei. So wie Ding. Also das Mutti muss dann provozierend reintun manchmal, weil das hält schon im Kopf nicht aus, was da abgeht. Da denkst du wirklich, ein Wasserfall steht neben dir. Ja, aber, wisst ihr, dann ist niemand da. Dann kannst du schlafen. Dann gibt Gott Gnade. Und dann erlebst du die Gnade auf eine ganz andere Art und Weise. Das möchte ich betonen. Die reichen Güter Gottes kriegst du, wenn es gar nicht läuft manchmal. Das muss nicht heißen, dass es läuft. Sondern wenn was schief geht, dann kommt die Gnade Gottes. Dann fängt es an. Dann wird es ernst. Und er sagt, du musst es nehmen. In Apostelgeschichte 10,43, die Predigt für die Heide, sagt der Paulus, Vergebung der Sünder. Man nimmt es an. Apostelgeschichte 10,47, der Empfang des Heiligen Geistes. Die Bibel sagt, du hast ihn bei der Wiedergeburt empfangen, dann nimmst du es an. Römer 1,5 sagt der Paulus, wir haben das Apostelamt empfangen. Deine persönliche Berufung hast du genauso empfangen. Du musst sie annehmen. Manchmal muss man den Gläubigen sagen, nimm sie an. Römer 5,17, der Überfluss der Gnade und das Geschenk der Gerechtigkeit. Der Gläubige muss glauben und annehmen, wirklich annehmen, so wie es hier geschrieben steht. Handelt annehmen, dass er die Fülle in Christus hat. Mit dem Geist der Sohnschaft, Römer 8,15, hat er die Fülle empfangen und hat auch laut 1. Petrus 4, Vers 10 persönliche Gnadegabe. Hat alles. Nur muss es annehmen. Das Problem ist, dass der Gläubige immer rummacht und zweifelt und zaudert, als dass er annimmt. Es ist eigentlich wichtig, dass man das begreift. Und das nächste, was die Bibel sagt, ist, ernehme das Wasser des Lebens umsonst. Das ist schon mal ein ganz entscheidender Punkt. Es kostet nichts. Wisst ihr, was es auch bedeutet? Wir sind ja immer so, dass wir Gott etwas bringen möchten. Man glaubt immer, dass man Gott bestechen könnte. Aber wenn ich jetzt ganz penibel Buße tue, dann gibt mir Gott Bestechung. Sondern ich muss zu Gott kommen, ich muss mit Gott in Ordnung sein und dann aufgrund letztendlich des vergossenen Blutes. Ich bete oft und sage, Herr, ich komme nicht zu dir wegen mir. Wenn ich sehe, wie die letzte Woche gelaufen ist, dann schäme ich mich. Ich komme nicht wegen mir. Ich erwarte nicht, dass du wegen mir mein Gebet erhörst. Ich komme um des Blutes Jesu willen. Um Jesu willen bitte ich dich, erhöre mein Gebet. Und dann passiert's. Nicht um meinetwille, um seinetwille. Umsonst, wegen Jesus. Und das Wort, das hier benutzt wird, das heißt praktisch kostenlos. Umsonst. Ohne irgendeinen Verdienst. Natürlich darf ich nur annehmen, was echt ist, damit wir uns richtig verstehen. Nicht das mein Wahngebilde. Nicht die Religion, wo ich vorher gezeigt habe, dass ich dann solche Dinge, es gibt Gläubige, die nehmen ihren Wahn an, ihre Religion. Ist genauso falsch. Da kommt der Hingabe zustande an eine Verführung. Sondern hier letztendlich das, was Gott unzweideutig gegeben hat, das nehme ich an. Für mich persönlich. Und die Bibel sagt geschenkweise. Und Johannes 14 haben wir vorher gesehen. Das war die Gabe. Dieses Wort, das dort steht, wenn du die Gabe Gottes kennen würdest, ist der gleiche Wortstamm wie umsonst. Das heißt nämlich Geschenk. Das Wort Dorea heißt Geschenk. Das heißt, das umsonst ist auch ein Wort für Gabe, und zwar für die Gabe als Geschenk. Und da ist in der Regel die Gabe Gottes gemeint, der Heilige Geist. Da ist in Apostelgeschichte 2,38 die Gabe des Heiligen Geistes gemeint. Da ist in Apostelgeschichte 10,45 das Pfingster der Heide gemeint, dass sie die Gabe Gottes empfangen haben. Und ich lese Apostelgeschichte 11,17. Ihr könnt es nachstudieren in Ruhe. Dort heißt es, wenn nun Gott ihnen die gleiche Gabe verliehen hat, wie auch uns. Jetzt erklärt der Vers 15. Als ich aber zu reden anfing, fiel der Heilige Geist auf sie, gleich wie auf uns am Anfang. Da gedachte ich an das Wort des Herrn, wie er sagt, Johannes hat mit Wasser getauft, ihr sollt mit Heiligen Geist getauft werden. Damit sieht man mit dem Apostelgeschichte 10 und 11, dass Wiedergeburt und Geistestaufe dasselbe ist. Das ist kein zweites Erlebnis. Sondern ich werde bei der Bekehrung, werde ich wiedergeboren und in der Geist getauft und empfange die Gabe des Heiligen Geistes umsonst. Das ist Geschenk. Wisst ihr, wenn ein Gläubiger das erste Mal erfüllt ist mit dem Heiligen Geist, das erkennen die wenigsten bei der Wiedergeburt. Das ist doch der Grund, warum die Frischbekehrten so feurig sind. Und denkt ihr, warum die so feurig sind? Weil sie mit dem Heiligen Geist erfüllt sind. Nicht sind sie babyhaft, man hat alles falsch. Wo meine Kollegin zu mir gesagt hat, nachdem ich frisch bekehrt war, komm, geh mit uns in die Wirtschaft, habe ich Bibel rausgezogen, Sprüche 1, Vers 10, genau, 1, 10. Hab Bibel aufgeschlagen, hab Sprüche gezeigt, hab gesagt, wenn dich die Sünder locken, so folge ihnen nicht. Was denkt ihr, was sie mir erzählt hat? Genau, wenn du ein gerefter Gläubiger bist, machst du das viel eleganter. Aber frisch brennend für den Herrn, da ist noch was da, das ist von diesem Feuer, von diesen Gütern, von dieser Sattheit. Da sagst du, ich brauche das nicht, mit der Welt mitzugehen. Hier, die Güter Gottes haben mich gesättigt. Das ist dann da, unzweideutig. 2. Korinther 9, 15. Gott sei Dank für seine unaussprechliche Gabe. Das sagen alle, das ist Jesus, stimmt nicht. Die unaussprechliche Gabe ist der Geist der Sohnschaft. Unzweideutig, da steht wieder das Wort. In Epheser 3, Vers 7 sieht man, es ist das Paket der Berufung, das ich genauso bekommen habe. Epheser 3, Vers 7, dessen Diener ich geworden bin, gemäß der Gabe der Gnade. Das heißt, mein Dienst ist auch Geschenk. Kann ich keiner was drauf einbilden, das ist Geschenk. Da steht wieder umsonst, die mir gegeben ist nach der Wirkung seiner Kraft. Und das Wort für Kraft ist wiederum letztendlich das Wort für die Wirkung des Heiligen Geistes. Epheser 4, 7, kann man sich gleich merken, 3, 7, 4, 7. Jedem Einzelnen von uns aber ist die Gnade gegeben nach dem Maß der Gabe des Christus. Da steht wieder Dorian. Wisst ihr, da steht viel, viel öfter, als wir es im Deutschen überhaupt erkennen. Das kann man nicht übersetzen, steht umsonst. Fast überall, wo die Bibel davor redet, was Gott mir gegeben hat. Von der Rettung, von der Erlösung, von letztendlich auch der Berufung her. Alles, was er mir gegeben hat, steht das Wort für umsonst. Da steht immer das Wort für Geschenk. Und es ist das gleiche Wort, das in unserem Bibeltext steht, für umsonst, also die gleiche Wortwurzel. Ohne Verdienst, Römer 3, 24, werden wir gerechtfertigt. 2. Korinther 11, 7, unentgeltlich. Und in unserem Text Offenbarung 21, 6 und Offenbarung 22, 7, wiederum das gleiche umsonst. Wer da will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Ich möchte zusammenfassen. Die Bibel lehrt unzweideutig, dass der Heilige Geist durchs Wort Gottes redet. Dass das Wort Gottes das geschriebene Wort ist, dass er das lebendig macht. Und dass er durch diese Wirkungen letztendlich der Geist und die Braut in den Zustand versetzt, wo sie ihrer Aufgabe gerecht wird. Und die Botschaft noch draußen vom Geist und der Braut ist, wer da will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Das heißt, wenn du dich bekehrst, wenn du kommst, dann kriegst du den Heiligen Geist, dann wird dein Leben gesättigt, du wirst zufrieden sein, du wirst nicht mehr in der Sünde leben, es wird gebrochen. Mich einer fragt, ob jemand bekehrt ist, sag ich, ganz einfach. Guck einfach, ob er mit der Sünde bricht, dass sie schon bekehrt ist. Zeichen. Das kann man gar nicht überlegen. Bricht er oder bricht er nicht? Fertig. Was nicht heißt, wenn ein Gläubiger Anfechtung hat und wieder in was reinfällt, ist was anderes. Aber bei der Bekehrung in der Regel merkst du, ob er durchbricht oder nicht. Das nächste, was hier ist, wenn jemand bekehrt ist, nimmt er genauso kostenlos das Wasser des Lebens. Gnade um Gnade, Fülle ohne Ende. Und dadurch ist er gesättigt. Dadurch kommt er zur Ruhe. Und dadurch ist er zufrieden. Und dadurch ist er nicht angreifbar in der Endzeit. Und das ist das, was Gott will. Warum denkt er, warum er das reinschreibt am Schluss? Um den Gläubiger klar zu machen, du hast die Fülle. Wenn du kommst und diese Gnade umsonst nimmst, das Wasser des Lebens, die Wirkung des Heiligen Geistes, dann wirst du nicht verführt. Weil du nimmst die Angebote nicht an. Die sind reizlos. Ich muss sagen, für mich ist sowas von reizlos. Wenn zu mir jemand kommt am Pfingstler und sagt, wir haben die Fülle des Heiligen Geistes, willst du es halb Hals? Das ist was wie mit dem. Ich hab was. Echte. Weil ich gewiss bin, dass ich das Echte habe. Dass ich die echte Fülle habe, will ich den Rest nicht, könnt ihr behalten. Wisst ihr, wenn ein Mensch so eine Einstellung hat, wisst ihr, was dann passiert? Dann ist er unangreifbar. Und zwar, dann wird er nicht verführt. Dann wird er die Offenbarung überleben. Das, was in Offenbarung beschrieben wird, die sehen Sie. Ich möchte zum Schluss eine Bibelstelle lesen, Römer 8, 32. Er, das ist mit Gott der Vater, der sogar seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern ihn für uns alle dahingegeben hat, wie sollte er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Wisst ihr, was da sogar steht? Da steht Tapanta. Das ist das Wort, das mit all übersetzt wird. Alles, was Gott hat, das ganze Universum. Wir werden mit Christus auf dem Thron sitzen und werden regieren in Ewigkeit. Alles, absolut alles, durch den Sohn. Wenn der Gläubige das begreift, dann revolutioniert es das Leben. Das kann man jetzt nicht schnell so reinziehen, sondern das muss man verinnerlichen. Muss ich bewusst sein, ich habe alles, ich kriege alles umsonst, es ist die perfekte Lösung, in der Bibel ist alles aufgeschrieben, ich muss es nur lesen, muss das Wort richtig teilen, muss es mir erschließen, nehme es im Glauben an, Lambano heißt wirklich handelnd annehmen, an mich reißen auf Deutsch, ich reiße es an mich und gehe vorwärts und dann bricht die Fülle des Heiligen Geistes durch. Dann wird mein Herz vollkommen gesättigt. Was ist die Folge? Ach, wäre das schön. Gemeinde voll zufriedener Leute. Dass es nicht mehr aushältst. Dass der Wettstreit ist, wer ist der Zufriedenste? Ich meine es nicht spöttisch. Ich meine es nicht sarkastisch. Ich meine es ernst. Ist das herrlich? Weißt du, wenn der Gläubige dir begegnet, der Bruder kommt dir entgegen mit geballter Faust und sagt, wir haben, du sagst, was? Die Erlösung. Ist doch was. Da läufst du anders aus der Gemeinde raus. Weißt du, wenn die Brüder, ich werde es nie vergessen, wenn ich Brüder sehe, die dann plötzlich, kommen die Tränen in die Augen. Ich habe mal einen Bruder gesehen, wo plötzlich beim Brotbrechen die Tränen kamen, ein alter Mann. Na, ich wusste, er liebte Herr Jesus wirklich. Da war die Fülle da, er ist erschüttert gewesen. Wenn du es gehört hast, muss ich sagen, die Beiträge waren eher mager. Aber der Mann, der hat was begriffen beim Brotbrechen. Oder wenn du dementsprechend die Botschaft bringst und da siehst plötzlich jemand drin sitzen, der lächelt plötzlich verklärt und dann siehst du, wie seine Lippe das Wort Sieg formet. Ist das Perfektionismus? Normal. In der Welt gibt es so ein schönes Sprichwort, da heißt, es gibt viel zu tun, packen wir es an. Ich denke einfach geistlich, es gibt viel zu tun. Wisst ihr, es ist alles da. Er redet durch dieses Buch. Es ist alles da. Wir haben alles. Gott sagt, komm, nimm umsonst. Es gibt kein Hindernis. Jetzt müssen wir es tun. Please.
So spricht der Herr, dein Erlöser, der Heilige Israel. Ich bin dein Gott, der dich lehrt, was dir nützlich ist, der dich leitet auf dem Weg, den du gehen sollst. Oder als du doch meine Gebote geachtet hättest, dann wäre dein Friede wie ein Wasserstrom gewesen und deine Gerechtigkeit wie Meer.
Fülle. Das Problem ist einfach, wir haben alles, es ist alles da, aber das Problem ist, das Nehmen. Das Lambano ist das Problem. Wir nehmen es nicht an, aktiv. Und wenn wir es nicht annehmen, haben wir es nicht. Wenn er mal Jakobus lässt, dann wird er sehr, er sagt, ihr habt nicht, weil er nicht bittet. Ihr bittet nicht, weil wenn er bittet, dann bittet er mit einem falschen Herz, um es in euren Lüsten zu verzehren. Das ist eine richtige Kette. Ist einfach nicht da. Sobald der Gläubiger mit wahrem Herzen kommt, kommt die Fülle. Und später. Herr Jesus, danke dir für den Gnadetag. Ich möchte auch danke, dass trotz allem Kampf, trotz allem Elend, trotzdem, dass der Treiber in der Endzeit immer tiefer treibt, dass es immer hektischer, immer schlimmer wird, immer teuflischer, immer okkulter, immer unmoralischer, immer bösartiger, dass wir immer mehr angegriffen werden, dass trotzdem die reichen Güter deines Hauses da sind. Dass du uns aufforderst zu nehmen und dass der Geist und die Braut deine Botschaft haben. Wer will, der komme, und wer kommt, der kann nehmen, und zwar das Wasser des Lebens umsonst. Dank dir für die Fülle des Heiligen Geistes, dass du es uns gegeben hast und dass wir letztendlich nur dir im Lange folgen dürfen, nur es wirklich annehmen dürfen von Gott.